Hallo und herzlich willkommen zum 55. Mal WTF-Talk. Wir haben uns heute ein ganz spannendes Thema für euch überlegt, nämlich Menschen und Schiffe zwischen Notwendigkeit, Faszination und Gefahr. Lydia, Holm und mich kennt ihr, solltet ihr kennen nach 55 Mal. Aber wir haben heute auch wieder ganz spannende Gäste für euch dabei. Und dann wollen wir noch direkt mal anfangen und hören, wer ihr seid und was ihr hier so macht und warum wir euch eingeladen haben. Jennifer, magst du mal dich vorstellen, sagen, was du so machst und warum du hier bist?
Mein Name ist Jennifer Morscheisern. Ich bin die Leiterin vom Lokschuppen in Rosenheim und wir sind gerade dabei, eine Titanic-Ausstellung vorzubereiten. Und mit der bin ich in dieses Schiffsuniversum von verrückten Sammlern, begeisterten Laien bis hin zu Profis geraten, weil einfach dieses Schiffsunglück immer noch bis heute alle möglichen Leute fasziniert.
Dankeschön. Wie sieht das aus bei dir, Peter?
Ja, hallo zusammen, mein Name ist Peter Johann, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Trier am Lehrstuhl für Alte Geschichte und wir haben bei uns mit einem Projekt im Maßstab 1 zu 1 ein römisches Handelsschiff nachgebaut, ein Segelschiff, haben das vor knapp anderthalb Jahren im Mittelmeer ausgiebig getestet und genau, deshalb bin ich auch heute hier.
Vielen Dank. Ja, und dann darf natürlich Christian nicht fehlen.
Ja, moin aus Bremen. Ich bin Christian Stiepelday. Ich leite die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Seenotretter auf Nord- und Ostsee. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist zuständig für den maritimen Such- und Rettungsdienst vor unseren Küsten in der gesamten ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands. Das tun wir seit jetzt 160 Jahren. Wir fahren pro Jahr etwa 2000 Einsätze und helfen dabei bis zu 3.500 Menschen jedes Jahr. Ja, und insofern habe ich auf diese Weise viel mit Schiffen, mit Seefahrt zu tun, mit Gefahren. Und ich spreche immer dann mit den Medien, wenn unsere eigenen Leute an Bord nicht sprechen können, weil sie weit draußen sind.
Vielen Dank. Ja, ich würde, glaube ich, direkt ganz basic anfangen. Wir haben die Folge ja genannt zwischen Notwendigkeit, Faszination und Gefahr. Was ist denn das eigentlich? Was fasziniert oder also was gefährlich ist, können wir gleich drüber sprechen. Notwendigkeit sprechen wir auch drüber. Ich will jetzt erstmal zur Faszination. Was fasziniert uns denn am Meer überhaupt? Warum zieht es uns alle wie Vaiana im Disney-Film aufs Meer? Warum ist das so? Ich frage einfach mal Peter zuerst, weil historisch und so weiter. Aber ja, Peter, warum zieht's uns raus?
Ja, da muss ich tatsächlich jetzt so ein bisschen auch vorgreifen, weil du ja schon die Notwendigkeit genannt hast. Es war einfach notwendig zu handeln, zum Beispiel, wenn wir uns oder wenn wir auch später noch drüber reden. Klassisches Beispiel, das römische Imperium wäre so nicht möglich gewesen und auch so große Städte wie Rom, die im ersten Jahrhundert nach Christus dann über 1 Million Einwohner haben, wäre nicht zu versorgen gewesen, wenn es keine Schifffahrt gegeben hätte.
Ja, ich habe auch sofort an die Notwendigkeit gedacht. Seefahrt tut Not. Diesen Spruch kennt man ja und der kommt ja nun mal aus der Antike von Gnaeus Pompeius, der in der Adria die Piraten zu bekämpfen hatte im Triumvirat und mit erheblicher Machtfülle damals ausgestattet worden ist, sehr kritisch gesehen worden auch in der Römischen Republik. Er hat ja noch einen zweiten Halbsatz gesagt, der oft verschwiegen wird, nämlich Leben ist nicht notwendig. Vivere non est necesse. Und das ist so ein bisschen das, was bis heute eigentlich gilt, ne? Wir haben alle in der Pandemie gemerkt, wie schwierig das war, als das Klopapier alle war. Also wie sehr unser Land vom Welthandel abhängig ist. 90% der Waren kommen über See nach Deutschland. Oder was ich immer sage, wenn mich jemand fragt, was habe ich eigentlich mit den Seenotrettern zu tun, wenn ich in Bayern lebe? Man kommt schon mit dem Meer in Kontakt, wenn man in den Supermarkt geht und Bananen kauft.
Bei uns auf der Titanic wäre auch eigentlich eher die Notwendigkeit drin gewesen. Die Titanic war in allererster Linie ein Postschiff angelegt. Es war ein Auswandererschiff und es war halt auch ein Luxusreiseschiff. Und das hat nichts mit, die wollten unbedingt mit der Titanic fahren, zu tun, sondern es war die Notwendigkeit einfach da. Und ich glaube, dass die Vorstellung, dass Meer uns anzieht und wir aufs Meer fahren, eigentlich eher tendenziell der Luxus unserer heutigen Zeit ist, dass wir uns das erlauben können und nicht eigentlich aus der Geschichte herauskommt, dass man das Juhu, ich fahre zur See Gefühl hatte.
Auch da
Aber
kann ich ein
ist
bisschen dran anknüpfen, wenn ich das darf direkt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Seenotretter gegründet wurden, standen die meisten Menschen in Deutschland dem Meer ja noch viel ferner als heute. Die wenigsten Menschen hatten das Meer mit eigenen Augen gesehen. Badetourismus begann gerade und das ist eben auch ein Grund dafür, warum neben den sich durchsetzenden aufklärerischen Gedanken dann die Seenotretter gegründet wurden, weil Menschen aus dem Binnenland mitbekommen haben, dass es dort noch keine organisierten Strukturen zur Hilfeleistung in Notfällen gibt.
Ja, das ist sehr spannend, dass das eigentlich dann durch die Landratten kam. aber eben wirklich sinnvoll ja auch ist. Peter, gab es in der Steinzeit denn zum Beispiel auch schon sowas wie Überseefahrten, also Hochseeschiffe? Oder kann man das gar nicht sagen?
Ja, also für die Steinzeit muss ich leider ein bisschen passen, weil mein Steckenpferd ist die alte Geschichte, also ganz klassisch Griechen und Römer. Aber klar, also das sieht man ja auch bis heute in Polynesien, diese Einbäume oder auch diese ganz leichten Segelschiffe mit den Auslegern. Und auch die Anthropologen werden dem wahrscheinlich auch dann nicht abgeneigt sein, wenn es dann eben darum geht, Verbreitung des Menschen, wann wurden welche Kontinente etc. besiedelt. Aber wir sehen das auch schon in der Frühzeit, Hellenismus, Alexander der Große, der das Perserreich dann erobert. Und dann kommt diese Mittelmeerwelt eben in Kontakt dann eben auch mit Zentralasien bis hin nach Indien. Und in der Folge, und das hat es vorher dann schon gegeben, wird dann auch zwischen der Mittelmeerwelt und dem Zentralasien, dem indischen Subkontinent, der Handel stark intensiviert. Und wir sehen das ganz schön am Beispiel Seidenstraße, ist ja mittlerweile auch wieder so ein Wort, das zieht, auch mit der neuen Seidenstraße-Initiative in China. Und da denken die meisten vielleicht immer noch an diese Karawanen, die dann eben durch Zentralasien ziehen. Aber für die Antike können wir feststellen, dass ein Großteil der Waren eben aus Indien übers Rote Meer und dann über den offenen Indischen Ozean mit den Monsunwinden eben transportiert wurde.
Gibt ja diese These, dass sozusagen die westliche Kultur eigentlich das Ergebnis des Seehandels im Mittelmeer ist, während so das, was wir mit dem Orient verbinden, eigentlich der Landhandel mit den Karawanen ist. Ist da was dran?
Ja, also das kann man so nicht sagen, weil also es wird zwar in den Quellen, die wir haben, zum Beispiel bei Plinius oder dann auch später im Periplus Maris Erythrae, das ist so quasi wie ein Seefahrertagebuch, mehr oder weniger. Eigentlich ist es eher so Hinweise für Kaufleute, könnte man sagen. Wird dann zwar gesagt, ja, ne, das hat man erst in letzter Zeit entdeckt. Aber letztendlich gab es die Kontakte auch schon in den Jahrtausenden vor Christus, zu Zeiten von Babylon. Gibt es mittlerweile auch dann Hinweise, dass dort oder auch archäologische Befunde, dass dann eben auch von Indien, gehandelt wurde, was sich dann eben in Waren widerspiegelt oder auch in diesen ganzen subtropischen Hölzern. Also das nur auf die Karawanen zu reduzieren, kann man in dem Sinn, definitiv nicht mehr sagen. Also auch die Konnektivität im Persischen Golf und über den Indischen Ozean, die war schon viel früher gegeben. Und das ist dann umso ja erstaunlicher. Und da sind wir bei dem, was am Anfang gefragt wurde mit der Faszination, was mich dann auch immer fasziniert, wie die Leute dann eben navigiert haben. Und das eben ohne, um jetzt dann auch auf das Thema Rettung zu kommen, ohne GPS, ohne Seenotretter, ohne moderne Hilfsmittel, auch ohne Sextant, wahrscheinlich eben nur mit den Sternen und dem Sonnenstand. Und da kann man vor dieser Leistung eigentlich nur den Hut ziehen.
Das
Es
wäre
ist
jetzt
aber
tatsächlich
eine
meine
Frage der
nächste.
Neugier, die einen so aufs Meer raustreibt in den Momenten. Also wenn ich da bin und einfach neugierig bin, dass ich schon wissen will, was dahinter ist und mich einfach aufmache und gucke, ob das geht. So bin ich, wenn ich herausgefunden habe, wie schon ein Schiff existiert. Das wäre so meine Gedanken gewesen. Das wäre aber eher eine Einzelperson, die sich dann aufgemacht hätte und nicht, ich sag mal, das ganze Dorf bricht auf, um zu gucken, was auf der anderen Seite des Meeres ist. Aber einer, der neugierig war, den kann ich mir da eigentlich immer vorstellen und dass es den auch immer gegeben hat.
Ja, und es war auch wirklich wahrscheinlich sowas wie Lebensraumsuche, ne? Also dann hatten wir die Notwendigkeit dann wieder dabei. Wir hatten jetzt gerade Navigation schon einmal angesprochen. Da würde ich einerseits gerne mal wissen, wie war das? Also, wie hat man das denn ganz grob? Da kann man natürlich nicht ganz genau sagen, aber wie hat man das denn ganz grob in der Antike gemacht? Wie hat man navigiert und wie macht man das heute? Also, vielleicht Peter zum Thema wie früher und Christian zu wie heute.
Ja, also für die Antike gibt es ein schönes Beispiel, ein Grabstein von einem antiken Kapitän, Zeuxis hieß der, und auf seinem Grabstein steht dann eben dann auch drauf, dass er quasi 72 Mal die Route von Kleinasien, also heutige Türkei, am Kap Malea vorbei, das ist an der Südspitze der Peloponnes in Griechenland, nach Italien gefahren ist und dort gehandelt hat. Und das zeigt eigentlich schön, dass das, soweit wir es jetzt fassen können, neben der Navigation wahrscheinlich mit Sternen und dem Sonnenstand, eben vor allem auf Erfahrung basierte. Also es gab halt Wissen, das scheinbar dann auch weitergegeben wurde, wahrscheinlich nicht schriftlich, sondern einfach indem man dann auch mitgefahren ist, Teil der Crew war oder dann auch angehender Kapitän. Und diese Leute kannten dann irgendwann auch alle Ecken, die kannten die vorherrschenden Windrichtungen. Also es gibt im Mittelmeer verschiedene Windsysteme, die relativ fix sind. Die wussten, wo man aufpassen muss mit Strömung, auf welche Landmarken man achten muss. Das ist noch so ein anderer Hinweis, wenn man Sichtkontakt zum Land hat. Und genau, so muss das dann eben vonstatten gewesen sein. Und noch zum Schluss, der Vorteil am Mittelmeer ist ja eigentlich, es ist ja mehr oder weniger von Land umgeben, und irgendwann auch im schlimmsten Fall kommt man mehr oder weniger dann doch ja immer an Land oder in Sicht des Landes.
Sei denn, man heißt Odysseus.
Ja, ich sag mal, um ein bisschen
Genau.
technisch zu klugscheißern, die Navigation oder zu festzustellen in Nord-Süd-Richtung, wo man ist, ist ja noch relativ einfach. Da muss man eigentlich nur gucken, wie hoch steht der Polarstern. Dann hat man eigentlich bis zum Äquator zumindest mal relativ gut seine Position in Nord-Süd-Richtung. Schwieriger, und die Jahreszeit muss man wissen, klar. Schwieriger wird es in Ost-West-Richtung, weil man dazu eigentlich eine von der aktuellen Position unabhängige Uhrzeit braucht. Und da war tatsächlich ein Riesendurchbruch in der Navigation, halt in der frühen Neuzeit, sobald man halbwegs passabel gehende Uhren hatte, dass man einfach wesentlich besser feststellen konnte, wo ist man eigentlich in Ost-West-Richtung. Was halt dann für die Fahrten auf den amerikanischen Kontinent halt extrem wichtig dann wurde.
Für die Seenotretter liegt der Schwerpunkt natürlich noch ein bisschen woanders, denn wir fahren ja nicht von Kontinent zu Kontinent zur See, sondern bei uns, das Stichwort fiel bei Peter Johann gerade auch schon, ist die Revierkenntnis natürlich sehr entscheidend. Und das galt damals im Ruderrettungsboot vor 160 Jahren, als wir angefangen haben, genauso wie das auch noch heute gilt. Denn Reviere verändern sich in unseren stark veränderlichen Gebieten von Nord- und Ostsee, gerade bei den großen Flussmündungen Jade, Weser, Elbe, extrem schnell. Durch ein Hochwasser kann das Revier schon anders aussehen als noch zuvor, also viel schneller als selbst elektronische Seekarten aktualisiert werden können. Das heißt, man muss sich dort immer wie in seiner eigenen Westentasche auskennen als Seenotretter, und zwar auch dann, wenn die Bildschirme an Bord mal dunkel bleiben. Wir sind natürlich heute mit modernsten Navigations- und Kommunikationsanlagen ausgestattet, aber trotzdem müssen unsere Besatzungen so navigieren und zur See fahren können, wie ihre Urgroßeltern das im Ruderrettungsboot getan haben. Also wir haben heute auch nach wie vor einen Magnetkompass an Bord. Alles ist redundant auf Rettungseinheiten, selbstverständlich. Zwei Maschinen, dreimal Funk, alles mehrfach an Bord, damit wir immer wieder sicher nach Hause finden, im Idealfall mit geretteten Schiffbrüchigen. Aber die Revierkenntnis ist durch nichts zu ersetzen. Und auch die Papierkarte, übrigens nicht. Die Papierseekarte, die führen wir auch nach wie vor mit, auch wenn heute alles auf Plotter mit Radar-Overlay und allen möglichen Spielereien, gemacht werden kann. Das muss trainiert werden, das muss gelernt werden, das bilden wir auch selber aus.
Ja, ich habe ja mein Bildschirmhintergrund, eine Operationszentrale von einem Schnellboot, einem ehemaligen Schnellboot der Bundesmarine hinten drauf. Was man über meine Schulter gerade sieht, ist der Navigationstisch. Also es ist tatsächlich eine große Seekarte, wo dann der Navigator, der zweite Navigator im Normalfall dran gestanden hat und den Kurs mitgeplottet hat. Und wir hatten auch tatsächlich Anfang der 90er Jahre auf den deutschen Schnellbooten noch kein GPS. Vor der Überlegung, das kann im Kriegsfall gestört werden und wir müssen auch so navigieren können. Ich vermute mal, man hätte im Ernstfall schon eins dabei gehabt, aber das war eine Zeit, da hatte jedes größere Segelboot hatte GPS und ganz viele Kriegsschiffe hatten keins.
Wir müssen
Sind
ja auch häufig im. Entschuldigung.
die Störungen im GPS denn im Moment bei euch auch Thema? Weil Oder sind das so kleine Sachen, dass es jetzt dann nicht so schwierig ist? Weil das GPS im Moment ja doch irgendwie immer wieder Aussetzer hat und angeblich auch immer mal gestört ist und so weiter. Oder sind das andere GPS-Systeme, auf die ihr bei der Seenotrettung zurückgreift?
Nee, das ist tatsächlich nicht nur angeblich so, sondern es ist nachgewiesenermaßen so, dass in der Ostsee schon mehrfach Störungen vorgekommen sind, die sich auch ein bisschen unseren Zuständigkeitsbereich erstreckt haben. Das ist auch ein Thema für uns und kann vielleicht noch ein Thema vermehrt werden in der Zukunft. Es ist nicht so, dass wir schon berichten können, dass dadurch Seenotfälle eingetreten seien, aber selbstverständlich sind alle, die Seefahrt betreiben, abhängig von Assistenzsystemen. Und deswegen sagte ich ja gerade, es ist gerade für uns so wichtig, auch ohne Assistenzsysteme klarzukommen, dass man weiß, wo man ist. Und was vielleicht noch hinzukommt, wir sind ja häufig im Einsatz, um Menschen zu suchen. Am Bug aller unserer Schiffe, auch dahinter mir steht's ja, SAR, Search and Rescue, Suche und Rettung. Das ist nicht spezifisch für unsere Organisation, für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, sondern das ist die international einheitliche Kennzeichnung für zuständige Such- und Rettungsdienste. Deren Fahrzeuge tragen diese Kennzeichnung. Das heißt, wir suchen ja oftmals erst, bevor wir retten können. Und dann müssen wir auf besonders engem Raum navigieren. Wir müssen Suchgebiete bestimmen. Das macht die Deutsche Rettungsleitstelle See, die wir selbst betreiben, hier in Bremen, wenige Schritte von dem Raum entfernt, in dem ich gerade stehe. Und vor Ort gibt es einen Einsatzleiter vor Ort, der dann alle zur Verfügung stehenden Fahrzeuge koordinieren muss, in beispielsweise parallelen Streifen zu suchen, um ein möglichst großes Seegebiet in möglichst kurzer Zeit abzusuchen und Menschen zu finden, die, wenn sie im Wasser sind, natürlich am meisten gefährdet sind, weil die Unterkühlung dann die größte Gefahr ist.
Wir sind jetzt schon zu den Schiffsunglücken gekommen, thematisch. Es gab ja ganz viele, wir kennen wahrscheinlich durch alle Epochen Schiffsunglücke, aber welche historischen Schiffsunglücke könnt ihr und gerne alle drei beisteuern? Welche haben die Seefahrt besonders geprägt und welche Lehren wurden daraus gezogen? Christian, du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, dass ohne Schiffsunglücke es euch ja auch gar nicht gäbe. Klar.
Ja,
Ich würde
das kann man
gerne
so sagen,
alle
ja.
dazu hören. Christian, kannst aber auch loslegen.
Ja,
Wobei
kann
ihr
ich
ja
gerne
nicht
mal.
nur Schiffsunglücke macht. Also ihr habt ja auch Leute von Inseln und ähnliche Geschichten.
Ja, dringende Krankentransporte von Inseln oder Halligen ans Festland übernehmen wir immer dann, wenn alle anderen Mittel ausscheiden. Also wenn keine Fähre mehr fährt, kein Hubschrauber fliegen kann wegen Nebel oder Eisregen beispielsweise, dann können wir in diesen Fällen Amtshilfe leisten. Das ist aber keine originäre Aufgabe der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Ja, also tatsächlich, wenn man so an unsere Gründungszeit denkt, Mitte des 19. Jahrhunderts, geht man nach Schätzungen davon aus, eine Schiffbruchstatistik für Deutschland gab es erst nach unserer Gründung, die haben wir selber eingeführt, geht man etwa davon aus, dass allein vor den deutschen Inseln, also von Borkum bis nördlich von Sylt, etwa 50 schwere Schiffsunglücke pro Jahr sich ereignet haben. Das weiß man nicht genau. Und zwei dieser Schiffsunglücke haben tatsächlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts dazu geführt, dass die Seenotretter organisiert gegründet wurden. Es hat immer schon Versuche gegeben, punktuell zu helfen. Es ist nicht so gewesen, dass die Menschen gebetet haben oder falsche Feuer gesetzt haben, es möge doch bitte ein Schiff stranden. Aber sie haben gebetet, Gott segne unseren Strand, mit der Betonung auf unseren Strand. Denn wenn, lieber Gott, es dir doch schon gefällt, ein Schiff scheitern zu lassen, dann bitte bei uns, weil wir sind ja besonders arm. Das darf man nicht vergessen. Die Küstenbevölkerung lebte in ärmlichen Verhältnissen und das Strandrecht galt, also alles das in Besitz zu nehmen, was denn das Meer an den eigenen Strand spülte. Insofern hatte niemand ein Interesse an Überlebenden bei Schiffsunglücken, aber man hat im Wesentlichen fatalistisch am Strand gestanden und konnte sich gar nicht vorstellen, dass es technisch möglich sein wird, durch die Brandung zu stoßen, um da draußen Menschen zur Hilfe zu kommen. Man hatte auch keine Einsatzmittel dafür. Und man wollte natürlich das eigene Boot und den Ernährer der Familie nicht gefährden, indem man da dann so weit rausgeht. Wenn man helfen konnte, hat man das getan, aber eben, wie gesagt, nicht organisiert. Und das hat sich geändert durch zwei große Schiffsunglücke vor unseren Küsten. Einmal durch die Strandung der Bark Johanne vor Spiekeroog. Da sind 84 Menschen ums Leben gekommen. 1854 war das im November. Und 6 Jahre später ist die Brig Alliance vor Borkum gestrandet. Die gesamte neunköpfige Besatzung ist ums Leben gekommen. Und das waren die beiden Auslöser für erste anonyme, mahnende Stimmen in norddeutschen Tageszeitungen, an diesen Verhältnissen an der Küste etwas zu ändern. Deswegen kennen wir diese Schiffsunglücke sehr gut, diese Namen sehr gut, weil sie eben dann zur Vorlage geworden sind für die ersten Vorkämpfer von, ja, Strukturen zur Rettung Schiffbrüchiger. Die ersten regionalen Vereine zur Rettung Schiffbrüchiger entstanden dann ab 1861 und schon 4 Jahre später, 1865, haben die sich alle zusammengeschlossen zu der noch heute existierenden Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger unter diesem Namen. Das war in aller Kürze die Gründungsgeschichte der Seenotretter.
Vielen Dank. Dann würde es doch jetzt zeitlich ganz gut passen, wenn wir jetzt ein bisschen mehr in die Vergangenheit reisen zum wahrscheinlich bekanntesten Schiffsunglück, Jennifer. Du weißt schon, welches ich meine. Ganz subtil.
Die Titanic.
Und da müssen wir aber in die Zukunft reisen, von
Da, genau, wollte ich gerade
1854
sagen.
aus.
Von da ja, aber von jetzt nein.
Ein bisschen weniger weit zurückreisen, würden wir zum Unglück der Titanic, das auch ganz eindeutig Auswirkungen einfach auf Sicherheit im Schiffsverkehr hatte. Da sind diverse Maßnahmen ergriffen worden, von der Anzahl der Plätze in Rettungsbooten über Rettungswesten, beziehungsweise Rettungsgürtel, hat man damals noch gesagt, an Bord, die da waren. Es hatte Auswirkungen auf die Funktechnologie an Bord. Bei der Titanic war ja nur Rettung dort, weil per Marconi-Kommunikation die Carpathia überhaupt informiert werden konnte. Allerdings waren zu dem Zeitpunkt die Funkplätze noch nicht immer besetzt. Also das war ein ganzes Potpourri, was aus diesem Unglück heraus dann auch verändert worden ist. Und wobei an sich die reine Tatsache, dass die Titanic gesunken ist zu der Zeit, es gab ganz viele andere Schiffsunglücke, auch mit ähnlichen Zahlen an Leuten, die verstorben sind. Es gab auch Schiffe, die bei der Jungfernfahrt gesunken sind. Also das ist halt ein anderer Grund, der den Mythos der Titanic irgendwo auch ausgelöst hat. Und da kam es halt nur zu einer guten Aufarbeitung danach auch über dieses Inquiry-Verfahren in England und in Amerika, wo dann auch solche Seenotrettungsthemen mit aufgearbeitet wurden.
Ich glaube, vor allem die Vereinheitlichung und Standardisierung war wichtig, ne? Auch die Titanic hat ja schon SOS gefunkt, aber es war noch nicht einheitlich. Sie hat noch CQD auch gefunkt, Come Quick Danger.
Ja.
Das waren noch mehrere Dinge im Umlauf und diese Vereinheitlichung, die Internationalisierung, die hat sich von da ab in den kommenden Jahrzehnten dann immer mehr fortgesetzt.
War eigentlich auch Mayday gesagt oder ist das auch
Nee.
Seemannsgarn?
Nee, das gibt es tatsächlich erst seit dem Sprechfunk, aus dem französischen Mayday. Helft mir, das englische oder eingeenglischte Wort Mayday geworden ist. Sprechfunkanlagen gibt es bei uns auf unseren Rettungseinheiten seit etwa 1930.
Also wirklich etwas frischer.
Also ganz klar, SOS im Morsen als eben auch ein ganz markantes Zeichen mit drei kurz, drei lang, drei kurz, das sticht halt auch raus. Und das Mayday als dann als das Sprechfunk-Seenotsignal dazu.
Genau, ja. SOS wird heute immer noch mit unserer Arbeit verbunden, aber ist quasi schon lange bedeutungslos.
Peter, gab es auch in der Antike bekannte Schiffsunglücke?
Ja, natürlich. Da ist eher das Problem, da wissen wir quasi nichts von den Leuten, weil es eben keinen Rettungsdienst gab in dem Sinne. Und dann eben nur von Schiffsunglücken, wenn Leute dann auch überlebt haben. Ein bekanntes Wrack ist das Wrack von Madia. Das ist an der heutigen tunesischen Küste. Und das ist vor allem bekannt geworden wegen der Ladung. Also vom Schiff ist nicht mehr viel übrig geblieben. Aber das hat eine ganze Reihe an Bronzestatuen eben transportiert, ursprünglich von Athen, für Rom oder nach Rom. Und ist dann aber wahrscheinlich durch einen Sturm eben bis, vor die tunesische Küste dann eben abgetrieben worden und dort gesunken. Die Bronzen sind dann heute noch, zum Großteil ausgestellt im Bardo Museum in Tunis. Und dann gibt es ein anderes, ja, oder ein Bericht über ein Schiffsunglück, ist der des Apostels Paulus. Als der nämlich dann nach Rom quasi verbracht wird, im Gefangenentransport, die besteigen dann auch ein großes alexandrinisches Schiff, also von Alexandria mit Getreide nach Rom. Und die geraten auch in schweres Wetter. Da schafft es der Kapitän oder sie haben Glück, sie schaffen es auf jeden Fall bis vor Malta, wo das Schiff dann quasi auf eine Sandbank aufsetzt und die Leute sich dann sogar auch noch ans Land retten können. Dort müssen sie dann aber erst auch wieder warten, bis besseres Wetter und bis dann eben wieder ein Schiff vorbeikommt, das dann eben nach Rom fährt. Ansonsten ist da so ein bisschen, wie gesagt, das Problem, Wracks kennt man einige, aber eben über die Leute oder was alles passiert ist, wissen wir leider in den meisten Fällen nichts.
Dankeschön. Jetzt haben wir über Seeunglücke gesprochen. Wie war das denn mit den Gefahren? Also ich habe, wenn ich so drüber nachdenke, das Gefühl, dass es eigentlich Gefahren von allen Seiten und auch da, wo man gar nicht denkt, gibt. Aber was sind denn die Gefahren bei der Seefahrt? Alle, die möchten.
Also mein Themenbereich sagt ein Eisberg. Ich bin aber sehr monothematisch ausgerichtet an der Stelle.
Okay,
In unseren
Eisberge,
Breiten eher
check.
unwahrscheinlich, aber die Kälte hatte ich ja schon angesprochen, ne? Wenn Menschen ins Wasser müssen, also ihr Schiff wirklich verlassen müssen, dann ist die Unterkühlung die größte Gefahr. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht uns auf irgendeine Zeit festzulegen. Das war vor 160 Jahren so, das ist auch noch heute so. Das heißt, was immer zu empfehlen ist, wenn man tatsächlich ein Schiff verlassen muss, ist möglichst viel Kleidung anzuziehen. Man denkt ja so immer, ach je, nee, dann saugt sich das voll und zieht mich unter Wasser. Das Gegenteil ist richtig. Jede zusätzliche Kleidungsschicht bringt auch eine zusätzliche Luftschicht mit sich und verlangsamt das Auskühlen des Körpers. Luft ist wärmer als Wasser und das bleibt auch so im Wasser eine ganze Zeit lang. Also jeden Pullover, den man nur greifen kann, sollte man anziehen, bevor man tatsächlich ins Wasser geht, wenn man sonst keine Rettungsmittel hat.
Ja, ich durfte das in Neustadt in der Schiffssicherungsschule tatsächlich mal ausprobieren. Wir hatten Schwimmwesten mit einem Kälteschutzanzug darin, den man aber dann sozusagen sich aus der Schwimmweste rausziehen sollte, wenn man im Wasser war. Und das ist also bei 8 Grad, was das Trainingsbecken hatte, eine, sagen wir mal, sehr optimistische Annahme, dass man das schafft.
Ah, schon bei 20 Grad kann das schwierig sein. Das ist ja ungefähr die Hälfte unserer Körpertemperatur. Man hat dann nur wenige Minuten, um die entscheidenden Handgriffe zu machen, beispielsweise die Spritzschutzhaube der Rettungsweste über das Gesicht zu ziehen, die ja verhindert, dass man Gischt einatmet und innerlich ertrinkt, dass sich also die Lunge allmählich mit Wasser füllt. Ganz wichtig, das zu tun. Und wenn man das nicht in den ersten Minuten schafft, dann kann man irgendwann die Finger nicht mehr bewegen und kann einfach nicht mehr zugreifen. Dann wird schon sehr gefährlich.
Ja, weil ja alles, was nicht die Körpertemperatur ist, kühlt ja runter. Also manches halt langsamer, manches schneller, aber klar. Was gibt es denn noch an Gefahren? Also sagen wir mal, warum geraten Schiffe überhaupt in Seenot?
Eine klassische Gefahr sind noch Untiefen. Wir hörten gerade schon von einer Sandbank im Mittelmeer. Da würde ich mal gern wissen, wo die ist. Vor Malta würde ich eher Felsen vermuten, aber ich will nicht in Abrede stellen, dass das stimmt. Das kann ja wirklich so sein. Hier bei uns haben wir keine felsigen Küsten. Wir haben hier tatsächlich ja stark veränderliche Bereiche, sagte ich eben schon einmal. Und eben die Gefahr, dass die Schiffe, wenn sie den Schutz der Küste suchen, was sie in früheren Jahrhunderten getan haben, aus navigatorischen Gründen, dann natürlich auch immer in die Gefahr geraten sind, festzukommen, auf Grund zu laufen. Und wenn das erstmal passiert ist, dann ist durch die Brandung, die ja auch weiter draußen steht, in Flachwasserbereichen, das ist nicht nur was, was man am Strand ja antrifft, sondern eben auch zwischen den Inseln, beispielsweise in den Seegatten, in den Bereichen, wo auch ein starker Strom steht, ein Tidenstrom, ein Gezeitenstrom, dass dann ein Schiff, das festgekommen ist, immer wieder gepackt wird von der See und immer wieder hart aufgesetzt wird. Und der Sand ist hart wie Beton. Das ist eine Frage von relativ kurzer Zeit, bis ein Schiff auch aus modernen Materialien gebaut Wasser macht, also ein Loch im Rumpf hat und dann herrscht Lebensgefahr. Das ist sofort so, egal wie schön die Sonne vom Himmel lacht oder wie wenig Wind auch ist. Wind ist gar nicht mehr so entscheidend, denn auch eine sogenannte Altsee kann ja stehen, die noch ja die Dünung mit sich trägt. Der Wind hat schon abgeflaut. Also das sind so die Gefahren, die mit navigatorischen Herausforderungen dann auch zu allen Zeiten verbunden sind.
Ganz kurze Zwischenfrage, bevor Peter darf. Was ist denn eine Altsee?
Eine Altsee ist quasi Dünung, die noch steht, wenn
Was
aber
ist
keine.
Dünung, die da steht?
Dünung ist das Gegenteil von Windsee. Also die bewegte See, die da ist, ohne dass der Wind sie erzeugt hat. Der Wind hat abgeflaut. Gestern war es stürmisch, heute ist es nicht mehr stürmisch. Trotzdem haben wir noch 2 Meter Seegang. Man fragt sich, wo der Seegang herkommt, weil man den Wind gar nicht fühlt. Das nennt man dann Altsee, weil sie von gestern ist.
Danke. Peter.
Ja, so paradox es klingen mag, Land ist zumindest auch für die also antiken Schiffe, was wir auch bei unseren Tests gemerkt haben, auch gefährlich. Es wurde ja eben schon genannt, man sucht dann eher das Land. Wir können das für die Antike eher ausschließen. Da war es wirklich das Schlechteste, was man machen konnte, weil bei unseren Tests wir doch festgestellt haben, dass unser rabetakeltes antikes Segelschiff eben eine sehr starke Abdrift hat. Das heißt, so ein Schiff fährt ja nicht wie durchs Wasser wie ein Auto an Land, sondern ne, man hat eben den Wind, der kommt von einer bestimmten Richtung. Und dann hat man, das wurde ja jetzt auch schon erläutert, unter Umständen dann auch noch eben Wellengang, der eben vom Wind kommt oder dann Altsee ist. und der unter Umständen dann noch mal aus einer anderen Richtung kommen kann. Und da die antiken Schiffe eben im Gegensatz zu den modernen Schiffen, jetzt denk mal oder kann man auch klassisch an so moderne Segelschiffe denken, die eben einen Ballastkiel haben, der ist kragt wie so ein Schwert ins Wasser und macht die modernen Schiffe mehr oder weniger fast gegen Kentern immun, sage ich mal, salopp gesagt. Und die können dadurch quasi ihre Position mehr oder weniger im Wasser sehr gut halten. Und das haben wir, wie gesagt, bei den antiken Schiffen eben gar nicht nachgewiesen und dadurch eben eine sehr starke Abdrift. Und was wiederum bedeutet, wenn man einmal zu dicht ans Land kommt und dann ist man auch noch in der Navigation eingeschränkt, eben wegen diesem Rahsegel, dann hat man quasi keine Chance mehr. Dann drückt es einen früher oder später eben aufs Land. Das bedeutet im Umkehrschluss dann für uns, die müssen wirklich sehr, sehr gut ihre Reviere gekannt haben und dann auch wissen, wann sie eben versuchen, schnellstmöglich von der Küste wegzusegeln, weil es sonst quasi schon zu spät ist.
Die gerade beschriebene Situation nennt man Legerwall. Also man gerät so stark unter Land, dass man sich selbst nicht mehr freikreuzen kann.
Kommt natürlich noch ein anderer Faktor dazu. Also eine der großen Gefahren auf See ist tatsächlich Feuer. Aus dem einfachen Grund, man kann nicht die Feuerwehr rufen, bis im Zweifelsfall ein Rettungskreuzer oder ein anderes Schiff, das da Hilfe leisten kann, mit einer stärkeren Feuerlöschanlage. Das kann sehr lange dauern, und in der Zwischenzeit ist man halt auf sich gestellt. Und da muss man halt selber Feuer löschen und gegebenenfalls auch seine eigene Leckabwehr machen. Also klar, Wasser im Schiff, will man auch nicht. Also das ist halt. Man ist ein Stück weit halt auf sich gestellt. Das ist alleine schon, auch bei medizinischen Notfällen halt gegebenenfalls ein Riesenproblem.
Ja, Feuer gehört zu den größten Gefahren auf See. Wir haben tatsächlich im vergangenen Jahr vielfach mit Feuer zu tun gehabt. Ich habe gerade unser neues Jahrbuch geschrieben, was wie immer im März erscheint. Heute war Druckfreigabe. Da haben wir drei große Einsätze mit Bränden auf See. Uns allen ist wahrscheinlich noch in Erinnerung der brennende Tanker Annika vor Kühlungsborn im Oktober vergangenen Jahres. Da ist es auch so gewesen, dass sich der Brand eben im Bereich des Deckshauses 8 dann ausgebreitet hat und auch das Freifallrettungsboot nicht mehr zu benutzen war innerhalb kürzester Zeit, was hinten auf einer schrägen Absetzvorrichtung quasi ruht und von den Unterkunftsbereichen der Mannschaft her schnell zugänglich ist. Die siebenköpfige Besatzung musste sich aufs Vorschiff retten, wo wir sie dann runtergerettet haben. Also Feuer auf See kann sehr schnell gefährlich werden, auch durch die giftigen Stoffe, die natürlich entstehen, weil wenn es auf einem Schiff brennt, brennen sehr viele unterschiedliche Materialien. Das ist noch eine zusätzliche Gefahr.
Bei uns kam im Hintergrund so ein bisschen die Diskussion auf, wo wir auch bei Gefahren sind. Wie kam denn die Titanic-Ausstellung in Rosenheim? Also was ist die Motivation, was macht die Faszination davon aus, da eine Ausstellung dazu zu machen? Und hat das auch mit der Gefahr mehr zu tun oder mit was ist die?
Also das ist eigentlich eher ein Zufall gewesen. Und zwar hatte ich für das Jahr eine archäologische Unterwasserausstellung geplant mit dem Unterwasserarchäologen Franck Godiot. Und der hat mir sehr kurzfristig meine Ausstellung abgesagt. Und ich musste also letztes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr auf einmal ein neues Thema aus dem Hut zaubern und hatte das Glück, dass einer der Kuratoren der großen Titanic-Ausstellung 1996, 97 in Hamburg mit in meinem Kuratorenpool war. Und der meinte, es gibt so viele tolle, neue, spannende Sachen zur Titanic, dass man eigentlich da nochmal eine neue Titanic-Ausstellung erzählen müsste. Ich dachte, wow, super, total genial, weil letzte große Titanic-Ausstellung in Deutschland irgendwie 2002. Wir kommen damit nochmal in ein Thema rein, weil ja doch immer wieder Leute von der Titanic begeistert sind. Ja, und anscheinend bin nicht nur ich irgendwann im letzten Jahr auf diese Idee gekommen. Im Moment sprießen gerade Titanic-Ausstellungen wie Pilze aus dem Boden. Am Wochenende hat eine in Köln aufgemacht. Es war jetzt letztens Frühjahr schon, hat sie angefangen, eine Ausstellung in Ludwigsburg. Die nächste kommt nach Hamburg. Es macht eine in Berlin auf. Und ich bin ein bisschen ratlos, wieso alle Leute, wie ich auch, auf die Idee gekommen sind, eine Titanic-Ausstellung zu machen. Aber was es ganz eindeutig zeigt, ist, dass dieses Unglück halt eine ungeheure Faszination irgendwo ausübt. Und ich glaube halt, dass das so eine Mischung ist aus einem Katastrophen-Tourismus-Gedanken irgendwo heraus, dass es dieser angebliche Mythos der Unsinkbarkeit, der aber eigentlich eine sehr moderne Legende ist, dass es den gegeben hätte, weil dieser Begriff unsinkbar in der Form gar nicht zu Werbezwecken und Ähnlichem verwendet worden ist. Das wird der Titanic mehr nachgesagt. Es ist natürlich auch der Mythos, bei der Jungfernfahrt gesunken zu sein, die Personen, die drauf waren, der Glamour des Schiffs und dann nicht zuletzt Leonardo DiCaprio mit der T-Pose, die irgendwie für die letzten 20 Jahre dafür diesen Hype gesorgt haben. Also das ist schon irgendwie merkwürdig. Und wir haben dann halt gesagt, okay, wir probieren es mal, weil wir halt auch einfach ganz, ganz tolle Objekte zur Titanic bekommen haben und nochmal ganz anders auch an das Thema rangegangen sind. Mir war wichtig, dass wir in der Ausstellung auch nicht nur das Schiffsunglück erzählen, sondern einfach diesen gesamten Zeitraum von 1900 bis zum Ersten Weltkrieg, wo ungeheuer viele technische Entwicklungen waren, die Welt in so einem Aufbruchsgedanken war, wo einfach dieses Schiff als größtes Schiff, luxuriöses Schiff, ein Teil von war. Und das erzählen wir halt in unserer Titanic-Ausstellung mit. Und damit unterscheiden wir uns auch so ein bisschen von den anderen, weil wir es einfach in die Zeit einbetten.
An der Stelle würde ich gerne nochmal nachhaken, weil du ja schon vieles gerade aufgezählt hast und dass es da ja einiges auch an Mythen gibt. Und die Sache mit der Unsinkbarkeit ist ja wirklich so ganz, ganz verbreitet. Das scheint so zu sein, dass die Leute sich sicher fühlten, weil halt diese Art von Schiffen damals als insgesamt eher sicher galt, aber ohne dass man jetzt wirklich es so beworben hätte, habe ich jetzt auch richtig verstanden von dir, ne?
Ja, es war so, dass es eigentlich kein Schiff zur damaligen Zeit gab, was nicht in die Klasse unsinkbar gehörte, was große Strecken zurückgelegt hat. Es war halt so, dass ein Schiff, das mehrere Schotten aufwies, dass es einem Wassereinbruch eine gewisse Zeit standhalten konnte, erstmal per Definition als unsinkbar galt. Das traf auch auf die Titanic zu, wie auf ganz, ganz, ganz viele andere Schiffe auch. Es gibt von der White Star Line ein einziges, ja, Werbeprospekt, was aber noch nicht mal von der White Star Line selbst rausgegeben wurde, sondern als Werbung sekundär verwendet wurde, in dem der Begriff unsinkable verwendet wurde. Und sonst ist es nirgendwo aufgetreten oder erwähnt worden, weil es einfach von dieser Sicherheitsklasse her als selbstverständlich galt. Und die Titanic hat zu der Zeit alle ihre Auflagen absolut erfüllt gehabt, zum Teil sogar übererfüllt, auch was die Ansprüche an Plätze in Rettungsbooten und so weiter anging. Die waren halt damals nach Bruttoregistertonnen berechnet und nicht nach anwesenden Personen. Und für die Bruttoregistertonnen hatte die Titanic ausreichend Rettungsboote an Bord. Also dieses unsinkbar und dann auch die Unsicherheit ist einfach ein von uns heute ja anders wahrgenommener Begriff nochmal.
Und die Sache war ja auch für alle, die jetzt nicht vielleicht sich damit näher beschäftigt haben, dass eben die Rettungsboote ja am Anfang nicht hinreichend mit Menschen gefüllt wurden.
Das ist auch was, was einfach nach dem
Oder?
Unglück der Titanic kam, dass die Crew schlecht geschult war, mit den Rettungsbooten umzugehen, dass auch die Besatzung, die Leute an Bord nur sehr mangelhafte Sicherheitseinweisungen bekommen haben und dann einfach, ja, nicht vorbereitet mit dieser Situation umgegangen wurde. Und gerade das erste Rettungsboot war noch nicht mehr zur Hälfte besetzt. Es war Unsicherheit auch darüber, wie viele Leute wirklich in das Rettungsboot rein konnten, weil einfach auch diese Konstruktion mit dem Herablassen nie von den Leuten, die an Bord waren, richtig getestet wurde und die dann da standen und dachten, wenn wir jetzt noch Leute da reinsetzen, schaffen wir es überhaupt, das Boot voll besetzt sicher nach unten zu bringen? Und das ist ja eine ganz immense Höhe gewesen, von oben runter über einem dunklen Meer. Also das ist eine Situation, die wir uns heute, glaube ich, nur sehr schwer vorstellen können. Und es ist ja auch am Anfang, als die ersten Boote befüllt wurden, noch gar nicht, ja, zu allen durchgedrungen gewesen, dass die Titanic wirklich untergehen würde, weil die Leute an Bord wirklich auch das Gefühl hatten, das kann eigentlich ja gar nicht so richtig sinken, wir sind hier sicher. Wieso soll ich mich jetzt mit so einer Nussschale da raussetzen lassen, wenn ich doch eigentlich jetzt gerade hier auf einem der sichersten Schiffe, die es überhaupt gerade gibt, bewegen kann. Und das ist halt dann vielen zum Verhängnis geworden.
Der Mythos der
Ja.
Unsinkbarkeit, der hängt uns auch so ein bisschen an. Da kann ich vielleicht einhaken. Es wird
Ja.
immer behauptet, unsere Schiffe seien unsinkbar, obwohl die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger diesen Begriff nie benutzt hat. Denn wie wir ja aus der Titanic ersehen, kann jedes Schiff sinken, wenn das Loch im Rumpf nur groß genug ist. Auch dagegen sind unsere Rettungseinheiten, weil sie so speziell konstruiert sind, relativ gut geschützt. Sie haben ganz viele Längs- und Querspanten und sie haben doppelte und stellenweise sogar dreifache Außenhautkonstruktionen. Unsere Schiffe sind allerdings Selbstaufrichter. Das ist das, was wir immer sagen. Das heißt, wenn alle Sicherheitseinrichtungen so benutzt werden, wie sie benutzt werden sollen, also alle Schotten dicht sind, dann können sich unsere Rettungseinheiten von selbst wieder aufrichten oder sogar einmal um die eigene Längsachse drehen. Das ist etwas Besonderes, was man für ein Polizeiboot oder so jetzt nicht in die Bauanforderungen schreiben würde, aber für unsere Rettungseinheiten schreiben wir das rein. Das können sie tatsächlich, egal ob es so ein großer ist, wie der hinter mir zu sehen ist, oder unsere ganz kleinen Fahrzeuge.
Für Leute, die jetzt sich gar nicht auskennen, Schotten sind so kleine Kammern, die sich mit Wasser füllen können, aber dann dicht machen, richtig?
Nee, mit Schott meinte ich jetzt tatsächlich eine Tür an Bord. Das andere sind kleine Abteilungen. Die Rümpfe unserer Schiffe sind alles Vollaluminiumkonstruktionen, bestehen aus ganz vielen Längs- und Querspanten, alle 50 Zentimeter mindestens,
Okay.
etwa eine. Das heißt, wenn man da eine Grundberührung hat, da haben wir eben auch schon von gesprochen, ein Vormann von uns hat mal gesagt, wir fahren dahin, wo es weh tut. Also wir fahren ja manchmal in extreme Flachwasserbereiche, um dort jemandem zu helfen und setzen auch mal hart auf. Das ist aber kein Problem. Selbst wenn es dann eine Beschädigung geben sollte, dann ist das nicht sofort gefährlich für das ganze Schiff, weil nach 50 Zentimetern dann auch Schluss ist.
Verstehe. Es ist ja, die Faszination Titanic ist ja auch immer noch da, sonst hätte es ja dieses U-Boot nicht gegeben, richtig? Diese und das darauf folgende U-Boot-Unglück. Jennifer, sehe ich das
Ja,
richtig?
ganz klar. Also die Faszination Titanic ist riesig. Ich bin ja eigentlich von Haus aus Archäologin und in einer ganz anderen Zeit unterwegs und bin jetzt über diese Ausstellungsvorbereitung in diesen Nerdkreis der Titanic-Begeisterten hineingekommen. Also es gibt da Vereine, es gibt alle möglichen Leute, die ihr Leben der Titanic widmen. Und das sind viel mehr, als ich mir so das vorgestellt habe und gedacht habe, die da in dieser Szene drin sind. Also ich arbeite jetzt mit dem Titanic-Verein der Schweiz ganz eng in der Vorbereitung der Ausstellung zusammen, weil die auch weltweit vernetzt sind. Und der Vorsitzende Günther Bäbler hat eine Karte erstellt mit allen Punkten auf der Erde, die irgendwas mit der Titanic zu tun haben, von dem Grabstein oder dem Gedenkstein bis hin zu Museen und so weiter. Der hatte, ich glaube, um die 4000 Punkte inzwischen eingetragen. Das ist einfach eine riesige Community. Und also ich finde es total spannend, wie viele Leute da dranhängen. Und auch von der ganz anderen Seite, die Stadtbibliothekarin hier in Rosenheim hat mir versichert, dass ihre Kinder-Titanic-Bücher immer zu den dauerausgeliehenen Büchern gehören und das auch jetzt über Jahre schon. Also selbst im Nachwuchs scheint dieses Thema immer wieder faszinierend zu sein.
Da muss ich dringend einhaken, weil es interessanterweise, als ich jetzt über diese Sendung nachdachte, mir auffiel, dass ich auch wahrscheinlich so mit 6 oder 7 in unserer örtlichen Bücherei ein Buch über die Titanic, so ein bebildertes eben ausgeliehen habe. Deswegen spannend, dass du sagst, dass das also auch immer noch für Kinder interessant ist. Und ja gut, das war halt auch sehr interessant, weil es einfach ein riesiges Schiff war mit einer Bebilderung, die halt sicherlich auch für ein Kind ganz interessant ist, dass überhaupt so viele Menschen auf so ein Schiff passen. Also fand ich, glaube ich, damals ganz interessant. Nur, wo ich nämlich nochmal einhaken will, ist, es gab ja eben auch andere Schiffsunglücke mit sehr vielen Menschen, die gestorben sind. Es wird ja auch mal wieder darauf hingewiesen. Trotzdem, jetzt, wo du dich näher mit den Leuten beschäftigst, die wirklich sehr, sehr interessiert sind an genau der Titanic und ihrer Geschichte, was ist denn deine Erklärung, was hier die Sonderstellung in der Wahrnehmung dieses Unglücks so sehr geprägt hat, im Unterschied zu eben anderen schweren Unglücken mit sehr, sehr vielen Menschen, die verstorben sind?
Ich glaube, es ist ein bisschen der Dekadenz- und Luxusgedanke des Schiffes auch, der damit reinspielt. Das ist einfach diesen Mythos des reichen, tollen Schiffs mit ungeheuer bedeutenden Personen. Und das ist untergegangen. Also es ist so eine Teilhabe an diesem Glamour auch irgendwo mit da reingemischt. Das glaube ich auf der einen Seite. Natürlich auch die Opferzahl, also mit über 1500 Menschen, die bei dem Unglück gestorben sind, die auch so was Morbides da immer mit reinbringen. Aber halt einfach dieser Dekadenzgedanke steht, glaube ich, ganz, ganz weit oben bei vielen auch mit dabei. Und wenn die Leute dann in diese
Entschuldigung, ich.
Szene eingetaucht sind, werden die Fragen immer technischer und immer, ja, detailverliebter auch. Es gibt da so eine Kategorie, die nennen die Nietenzähler, die also wissen, wie viele Metallnieten außen auf der Titanic am ganzen Schiff verbaut waren und so weiter, die dann wirklich in diese technischen Sachen einsteigen. Aber ich glaube, der Einstieg ist bei ganz vielen einfach dieses Luxusschiff, was untergeht. Sicherlich nicht das Auswandererschiff, das gesunken ist. Also das eher weniger.
Also es ist ja bemerkenswert, dass wir beispielsweise jeder kennt die Titanic, kaum jemand kennt die Spice Islander. Die ist vor Tansania gesunken, das ist auch noch gar nicht so sehr lange her. Und da waren über 3000 Menschen oder also geschätzte 3000, man weiß gar nicht, wie viele Leute überhaupt tatsächlich ertrunken sind, aber es waren deutlich über 3000 wohl an Bord und an die 3000, die das nicht überlebt haben. Und das weiß eigentlich kein
Also,
Mensch.
was bei der Titanic sicher auch noch mit hinzukam, war, dass es eins der ersten Schiffsunglücke mit sehr vielen Toten war, das als Medienereignis wahrgenommen wurde. Noch auf der Rückfahrt der Carpathia waren die ersten Nachrichten schon in New York über Telegrafie angekommen, sodass es da auch Falschmeldungen gab, wo auch zuerst nur, es gibt einen Andruck der New York Times, in dem geschrieben wurde, ja, es gibt irgendwie ein Schiffsunglück mit der Titanic, aber sie ist nicht gesunken, das wurde dann zurückgezogen, also dieser Andruck der Zeitung. Und es gab Zeichnungen des Unglücks, es gab auch erste Fotos von den Leuten, die an Bord der Carpathia kamen. Das wurde medial einfach auch schon ganz, ganz stark für die damalige Zeit mit begleitet. Und das hat, glaube ich, auch einen großen Unterschied in der Wahrnehmung der Menschen gemacht, dass sie sich so quasi live ein bisschen dabei gefühlt haben, was einfach in der Zeit auch neu war. Auch in der Vermarktung ging das dann halt weiter mit Lantern Slides, also so Laterna Magica-Bildern, in den Kinos dann gezeigt werden konnte. So muss man sich das vorstellen. Es ist 1912, noch im gleichen Jahr, ein Stummfilm gedreht worden mit einer der Titanic-Überlebenden, also eine Schauspielerin, die auch an Bord war, wo das auch in der Form vermarktet wurde. Also das hat sicherlich dazu auch mit beigetragen, dass es einfach bis heute so in Erinnerung blieb. Merkt man auch vielleicht ein ganz kleines bisschen daran, wie wichtig solche mediale Aufarbeitung wieder ist. Es gab so ein Loch dann in den 50er, 60er, 70er Jahren, bis immer wieder so Filmwellen kamen. Dann gab es einen neuen Titanic-Film, dann ist das wieder hochgegangen und den größten Peak hat dann sicherlich Cameron 1997 mit dem Film dann gemacht.
Ja. Holm, gibt es, was sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Booten und U-Booten?
Ja gut, also ich sag mal, ein U-Boot ist halt, glaube ich, das Extremste, was du an diesem Eingeschlossenheitsphänomen erleben kannst. Also wer den Film Das Boot mal gesehen hat, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich noch Schüler und dachte mir, okay, also die Art und Weise, wie die Menschen da miteinander umgehen, das ist ja schon ein bisschen überzeichnet. Und das ist ja schon, also so krass der Umgang miteinander kann ich mir nicht vorstellen. Nach gewisser Zeit auf einem Schnellboot, also noch nicht mal einem U-Boot, und das zu Friedenszeiten, gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich in der Realität auf einem Kriegsschiff im Zweiten Weltkrieg und insbesondere auf einem U-Boot noch wesentlich krasser ist. Du hast halt eine extrem beengte räumliche Verhältnisse. Ich kann nur empfehlen, sich das mal anzusehen. In Kiel, Laboe gibt es ein U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg, was da ausgestellt ist, was auch relativ baugleich ist mit dem, was für den Film Das Boot verwendet, also beziehungsweise dem Schiffstyp, der in Das Boot verwendet wurde. Da hast du also relativ große Besatzung. Ich habe jetzt die Besatzungszahlen gerade nicht im Kopf. Aber auf einer Fläche, die so ist, dass du nicht für jeden einen eigenen Schlafplatz hast. Also man teilt sich im Schichtbetrieb halt Schlafplätze, man schläft zum Teil in Torpedorohren, um einfach jeden Quadratzentimeter auszunutzen. Und du hast letztlich auf dem Kriegsschiff ja immer die Situation, dass du halt ein Schiff hast, das um Waffen herum gebaut ist und wo du dann irgendwo die Mannschaft mit reinquetschen musst. Und das ist halt auf dem U-Boot nochmal ganz extrem. Zumindest auf den U-Booten, die jetzt eher für den Küsteneinsatz in Deutschland, also die deutschen U-Boote der Bundesmarine, die jetzt im Einsatz sind, sind eher noch kleiner als das, was man im Zweiten Weltkrieg hatte. Und noch beengter, aber die operieren halt auch hauptsächlich küstennah. Während wenn du jetzt diese großen U-Boote hast, jetzt Kernwaffenträger von Russland oder von Amerika aus, wo ich mich mit jemandem unterhalten habe, der längere Zeit auf einem russischen U-Boot gefahren ist, da ist der größte Feind tatsächlich war die Langeweile. Vor allen Dingen, als man halt noch keine Computerspiele oder Ähnliches hatte. Die hatten halt ein Kino und ansonsten nutzte man jede Gelegenheit, irgendwas sich einzufahren, was berauschend wirkte, weil man einfach monatelang unter Wasser war und nicht hochkam und ja, nichts gesehen hat außer den Wänden von diesem U-Boot und seinen Kameraden.
Stimmt es denn oder ist es Hollywood, dass es Speiseeis gibt, wenn man irgendwo eine Leiche lagern muss?
Was?
Ja, weil man dann Platz im Tiefkühler braucht.
Ach so.
Scheint Hollywood zu sein, hast du noch nichts von gehört? Okay,
Hab
denke ich
ich
weiter zu
zumindest nichts davon
Christian.
gehört, weil also meine Einheit auch, wie gesagt, auch wieder küstennah operiert hat.
Da gab es nicht so viele
Und
Leichen.
da, ja, da hätte man also jeden Notfall, auch jeden Toten relativ schnell an Land bringen können. Ansonsten hat man nicht umsonst, also zumindest in historischer Zeit auf Schiffen auch relativ schnell zum Mittel der Seebestattung gegriffen, wenn man halt Leute hatte, die man bestatten musste. Das war jetzt nicht.
Es gibt ja, wir waren gerade bei der Titanic und Christian, es gibt so eine, du kennst es bestimmt, eine riesige Diskussion im Internet, ob Leonardo DiCaprio mit auf die Tür gepasst hätte oder nicht. Denn er ist ja dann erfroren, weil er nicht mit auf der Tür war. Und man denkt sich immer so, ja, hätte die Rose nicht mal so ein bisschen rutschen können. Wie siehst du das? Hätte er es überleben können? Hätte er draufgepasst?
Also Kino ist erstmal eskapistisch, ne? Das müssen wir, glaube ich, alle anerkennen. Von daher braucht man das gar nicht mit solchen nüchternen Blicken beurteilen. Das ist, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Ich habe die Szene auch mal gesehen, aber ich habe sie gar nicht vor Augen. Also diese riesige Diskussion darum ist mir gar nicht bewusst, muss ich sagen.
Da war tatsächlich die Frage, ob diese Größe dieser dargestellten Tür für beide Personen Platz gehabt hätte. Und das ist die eine Frage. Aber die andere Frage, die ich mir stelle, weil du gerade ja auch auf, ihr hattet ja gesprochen über die Gefahr des Erfrierens. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du dann eben durchnässt, dich auf irgendeinen Gegenstand rettest in einer solchen Kälte, dass du dann ja nicht allzu lange wahrscheinlich in diesem Zustand dort überleben würdest.
Wobei das Wasser wahrscheinlich kälter ist als die Luft, könnte ich mir vorstellen, in den Breiten von Neufundland, wo das ja gewesen ist, und natürlich viel besser leitet. Also die Wärme wie die Kälte besser leitet. Also raus aus dem Wasser ist, würde ich sagen, ich bin kein Nautiker, aber immer die bessere Option. Die Frage ist eher, wie tragfähig so eine Tür ist.
Ja, das stimmt. Ja, es gibt
Hattet
wohl
ihr denn?
tatsächlich eine Mythbuster-Folge dazu.
Also da kann ich, glaube ich, mit reingehen, weil in dem Titanic-Nerd-Umfeld haben das wohl Leute auch schon ausprobiert und sie kamen zum Ergebnis, dass die Tür nicht zwei Leute getragen hätte. Das ist zum einen. Und zum anderen, es gab ganz, ganz wenige Leute, die vom Schiff gesprungen sind und sich durch Schwimmen zu Treibgut und auch zu anderen Rettungsbooten gerettet haben, die dann zwar nass, aber es dann lebend geschafft haben. Und es wird davon ausgegangen, dass das Wasser eine Temperatur von minus 1,8 Grad hatte. Durch diesen erhöhten Salzgehalt, dass das halt einfach wirklich so kalt war. Wir bauen in der Ausstellung jetzt ein Wasserbecken mit minus 1,8 Grad, was uns gerade vor Schwierigkeiten setzt, wie man diese Temperatur denn da reinkriegt, ohne dass das die ganze Zeit irgendwie zufriert. Und wie man das dann auch hygienisch noch machen kann, wie oft man das Wasser wechseln muss und ob wir das salzen müssen und wie das dann unser Edelstahlbecken aushält und lauter solche komplizierten Fragen. Aber wir versuchen zumindest in der Ausstellung es mal nachvollziehbar zu machen, für wenige Sekunden die Hand in ein wirklich, wirklich kaltes Wasser zu halten, um so einen Eindruck davon zu kriegen.
Super interessanter Ansatz, muss ich sagen. Nur die Anschlussfrage vielleicht noch an Christian. Warst du schon mal beteiligt an Situationen, wo Menschen also fast erfroren wären? Oder sagen wir mal so, kommt das häufiger vor, dass Menschen dann sehr lange nass sozusagen versuchen, sich zu retten? Oder wie ist das also, weil du darauf hingewiesen hast, dass das natürlich auch eine Gefahr ist? Ist das eine häufige Konstellation?
Also sie müssen gar nicht durchnässt sein. Auch Wind kann ja für Auskühlung sorgen, wenn man sommertags beispielsweise nur mit T-Shirt bekleidet ist oder so, ne, dann kann man auch an der Luft unterkühlen. Wir retten immer wieder Menschen, deren Körperkerntemperatur ja 34 Grad und weniger hat. Und Unterkühlung ist also immer wieder ein Fall, der uns auch seenotmedizinisch immer wieder, unsere Satzung immer wieder damit konfrontiert. Und da weiß man eben auch, dass es grundverkehrt wäre, so einen Körper dann ganz schnell wieder aufzuwärmen. Das muss man langsam und behutsam tun. Selbstverständlich nicht mit Alkohol, wie man früher geglaubt hat, denn Alkohol weitet die Blutgefäße und sorgt also dafür, dass die Oberfläche vergrößert wird und mehr Wärme abgibt. Das ist ja ein trügerisches Wärmegefühl, was man dann hat, wenn man Alkohol konsumiert. Man weiß, dass Tee oder warmes Wasser, nicht zu heiß, leicht gesüßt, am besten dafür sorgt, dass sich die Körpertemperatur wieder normalisiert. Neben der Tatsache, dass man selbstverständlich Menschen, die man gerettet hat, möglichst auskleiden sollte, in Rettungsdecken einwickeln sollte. Aber auch da hängt das immer vom Zustand ab. Man sollte nicht jemanden sofort ausziehen, wenn man ihn noch nicht in was Warmes gebracht hat. Vielleicht ist eine Decke auch erstmal besser, um erstmal eine Grundversorgung mit so etwas herzustellen. Das Schwierigste ist immer Menschen, die lange im Wasser gelegen haben, die also schiffbrüchig sind, zu denen man kommt und die man dann ja wirklich noch retten kann, dass man nie weiß, wie lange liegen die denn da schon und wie lange. Ja, hat sich im Innern des Körpers das Blut zu den lebenswichtigen Organen, zu Herz und Lunge zurückgezogen, um die zu versorgen. Deswegen sollte man Schiffbrüchige immer möglichst waagerecht bergen. Ja, bergen, nicht retten. Bergen heißt seemannschaftlich in Sicherheit bringen. Und bergen meint nicht nur Tote, auch wenn das manchmal so im Landjargon gemeint wird. Selbst bei Feuerwehren ist das nicht so, kann man im Feuerwehrlexikon nachlesen. Auch da bergen, retten, löschen, schützen. Bergen heißt sich erstmal um jemanden zu kümmern, um ihn in Sicherheit zu bringen. Und wenn man durch unsere Bergungspforte, deswegen heißt sie auch so, weil sie auch zum Retten da ist, das ist eine Tür auf Höhe der Wasserlinie, die man öffnen kann in unseren Seenotrettungsbooten und in den Tochterbooten der großen Kreuzer. Wenn man dort jemanden an Bord nimmt, dann kann man das eben waagerecht tun. Dann würde man einen Schiffbrüchigen, der unterkühlt ist, schnell aufrichten. Dann kann der sogenannte Bergungstod eintreten. Das bedeutet, dass das Wasser mich dann in die Extremitäten, das Blut in die Extremitäten schießt und Herz und Lunge unterversorgt sind. Das ist die größte Gefahr. Selbst im Moment, wenn man dann denkt, man hat jemanden gerettet, gibt es noch Gefahren auf See.
Ist das dann auch das kalte Blut, was zum Herzen kommt, oder?
Genau, das warme Blut vom Herz und Lunge würde dann in die Extremitäten zurückschießen und
Und der
das
Kreislauf dann ver
genau. Und
zu
dann wären
schnell, ja.
die lebenswichtigen Organe unterversorgt. Deswegen
Ja,
muss
verstehe.
man waagerecht retten und möglichst langsam den Körper wieder erwärmen.
Peter, weiß man eigentlich irgendwas darüber, ob man sich früher, ob es früher auch schon so Vorsichtsmaßnahmen gab, Rettungsmittel oder ähnliches? Gibt's da historische Funde dazu?
Also historische Befunde wird schwer, aber an der Ikonografie kann man zum Beispiel auch erkennen, also an antiken Abbildungen, Reliefs, dass wahrscheinlich wirklich die großen Schiffe auch so kleine Beiboote dabei hatten. Inwieweit man da von Rettungsbooten sprechen kann, ist schwierig. Allerdings in dem Wrack, was wir ja quasi rekonstruiert haben, dort hat man auch ein Steuerruder im Schiffsinneren gefunden, was wahrscheinlich eben als Ersatzruder gedient hat. Also man hat dann auch eben, ne, da sind wir auch wieder, was vorhin schon gesagt wurde, wenn man auf See ist, muss man zur Not erstmal alleine mit klarkommen, ob mit Löschen oder ein Leckflicken. Und da gilt tatsächlich die Devise oder kann man davon ausgehen für unsere Zeit jetzt, dass dann auch so neuralgische Teile wie Steuerruder dann immer mitgenommen wurden oder auch Holz zum Flicken, Kalfat zum Stopfen und auch Bitumen oder Pech, dass wirklich, wenn mal die Hütte brennt oder das Wasser reinkommt, man dann auch überhaupt reagieren kann, weil sonst ist man dann aufgeschmissen. Auch sowas wie, genau, Seenotkreuzer mussten die Leute in der Antike leider verzichten. Wie gesagt, da haben wir leider keine Hinweise und auch auf generell auf ein Rettungssystem, dass das irgendwie. Wir wissen für Häfen zum Beispiel, um die auch anzusteuern, ne, wir haben ja keine Motoren, wir haben ja wirklich nur dann Segel Und bei Kriegsschiffen, vor allem dann eben Ruderkraft, dass es dort dann auch so kleine Schiffe gab, die dann die Großen in Empfang genommen haben und dann eben in die Häfen bugsiert haben oder dann eben auch bei der Ausfahrt geholfen haben. Aber ansonsten ist das ist auch wieder das Faszinierende, alles dann mit Segel passiert, ne? Also wie das Wetter eben mitgespielt hat, etc. Genau.
Warum gibt es denn Regionen auf den Meeren, die immer wieder als besonders gefährlich oder mysteriös bezeichnet werden? Also klar kann ich mir vorstellen, dass manche einfach auch wirklich gefährlich sind, weil da vielleicht irgendwelche Steine unter Wasser sind, also irgendwelche Felsen, von denen man nicht weiß, dass sie da sind oder so. Aber zum Beispiel das Bermuda-Dreieck, was hat es damit auf sich? Und es gibt ja auch noch andere Regionen. Also A, gibt's das? Und B, warum gelten die als so mysteriös und gefährlich?
Also, wenn ich vielleicht anfangen darf, fürs Bermuda-Dreieck muss ich leider passen. Aber wir kennen auch eben durch eine Zahl an zahlreichen Wracks einige Seegebiete, gerade im Mittelmeer, die neuralgisch sind. Das ist zum einen der Golf du Lion, also unten an der Rhone-Mündung, der nicht ohne ist, weil dort der Mistral, das ist eben der Wind, der dann durchs Rhonetal kommt und quasi dort verstärkt wird, sehr plötzlich, sehr schnell aufleben kann und dann eben auch die Küste dort nicht viele Stellen bietet eben zum Schutz. Und dann gibt es auch noch ein klassisches Beispiel, die Straße von Bonifacio zwischen Korsika und Sardinien ist eine super Abkürzung in der Antike für Schiffe, die von Südfrankreich nach Ostia fahren. Die fahren dann wirklich quer da einmal durch. Ist aber auch nicht ohne. Da gibt es dann bei Maddalena, bei den Inseln dann auch zahlreiche kleine Inseln und Felsen, da muss man aufpassen. Und die Straße an sich darf man nicht unterschätzen, weil generell gilt, diese Meeresengen, die verstärken quasi nochmal den Wind. Also das wirkt dann wie eine Düse und dann hat man dort oft 1 bis 2 Windstärken mehr wie sonst schon. Und dann kann es, wie gesagt, für diese antiken Schiffe dann auch sehr schnell sehr gefährlich werden.
Wie weit seid ihr mit eurem Schiff rausgefahren und habt ihr solche Stellen auch mal ausprobiert oder wart ihr nur in sicherem Fahrwasser unterwegs?
Wir waren tatsächlich in der Küste vor Cannes unterwegs und haben uns einen großen Teil um die Bucht herum bewegt, auch bei den beiden Inseln davor. Sind auch ein Stück rausgefahren, aber nicht allzu weit. Weil das hatten wir ja vorher schon getestet. Wie können wir das am besten machen mit diesem Nachbau, der ja aus Sicherheitsgründen und den haben wir dann auch ab 2019 dann auch zuerst auf der Mosel dann auch getestet mit dem Segeln, der einen Motor besitzt, einen Inboarder, auch aus Sicherheitsgründen und eben um in den Häfen zu navigieren. Und genau aus Sicherheitsaspekten, aber ne, also für uns ist fast das Ziel, so viel wie möglich, aber auch nur so viel wie nötig, wenn ich das so runterbrechen darf. Weil gerade diese Nachbauten von antiken Schiffen und das ist auch, warum wir das nachgebaut haben, weil es uns geht, was kann so ein antikes Segelschiff überhaupt, wie ist die Performance, einfach um zu verstehen, wie ist die Leistungsfähigkeit der römischen Wirtschaft und des römischen Handels dann eben auch zur See. Und das war bis zu unserem Nachbau quasi nicht bekannt. Und was ich eben auch schon gesagt habe, das Schiff ist relativ bauchig, hat keinen modernen schweren Kiel, ist also sehr anfällig zum Kentern und da hat eine ganze Reihe an Überlegungen mitgespielt. Wir hatten 10 Tonnen Randsteine als Ballast im Schiff, weil so ein Schiff braucht Ballast, damit es sicher im Wasser liegt. Sonst ist das quasi wie so ein Weinkorken, der quasi oben nur im Wasser treibt und hin und her schwankt. Und noch das andere Equipment, was wir drin hatten, da waren wir bei so 15 Tonnen. Und eine Woche bevor wir losgelegt haben, ist ein anderer Nachbau aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, die Kyrenia Liberty vor Zypern gesunken. Also die sind losgefahren auch für eine Testfahrt. Dann wurde der Wind immer stärker entgegen der Wettervorhersage. Dann haben die noch versucht, den nächstgelegenen Hafen anzulaufen. Und dann ist ihnen quasi das Schlimmste passiert, was nur passieren kann. Also ist auch ein antikes Segelschiff. Zuerst ist ein Steuerruder gebrochen. Das haben sie versucht zu reparieren und währenddessen ist das zweite gebrochen, kaputt gegangen. Und dann war das Schiff manövrierunfähig, hat sich quer zu den Wellen gestellt und wir haben auch mit einer Forscherin von diesem Schiff, von dieser Fahrt zum Glück auch sprechen können über deren Erfahrung. Und dann kam eine große Welle und hat es wirklich umgeschmissen. Und zum Glück, toi toi, ist da nichts passiert. Also die wurden alle dann auch sogar per Hubschrauber gerettet. War wie gesagt so 5 Kilometer vor der Südküste Zyperns. Und das Schiff konnte, weil es als Ballast eben Wassertanks drin hatte, die dann rausgingen, sogar auch noch geborgen werden in den darauffolgenden Tagen. Aber mit unseren Schiffen oder mit dem Schiff, was wir nachgebaut haben, allein mit den Randsteinen wäre das nicht, wäre es schlimmer ausgegangen. Und das war für uns dann auch genau der Hintergrund, dass wir hier auch genug Sicherheiten eingebaut haben, was Christian ja schon eben gesagt hat. Also auch Funkgeräte doppelt, natürlich Rettungswesten, keine Sicherungsleine, weil wir wussten, wenn das Schiff kentert, dann geht's sofort runter und dann hat man im Notfall eben keine Zeit mehr, sich zu lösen oder in den ganzen Tauen eben, dass man sich da verfängt, die eben ja fürs Segeln aber notwendig sind. Und genau, wir hatten auch immer ein Beiboot dabei, ein Festrumpf-Aluminiumschiff, was uns dann auch begleitet hat in unserem Team. Und von daher ist es dann schon wirklich eine Abwägung zwischen Versuch einmal der Rekonstruktion und dann eben auch Sicherheit für das Team.
Ja, für unseren Zuständigkeitsbereich kann ich vielleicht nochmal auf die Frage zurückkommen, was so die gefährlichsten Gegenden sind. Einer der größten Schiffsfriedhöfe in der Ostsee liegt vor dem Kap Arkona, wo über Jahrhunderte sich eben viele Wracks angesammelt haben. In der Nordsee der große Vogelsand in der Elbmündung ist genauso wie Scharhörn Riff sind sehr gefährliche Gegenden. Die Nordergründe zwischen der Weser und Elbmündung gehören dazu und das hatte ich anfangs schon mal angesprochen, die Seegatten zwischen den Inseln sind sehr herausfordernd navigatorisch zu befahren und sorgen jedes Jahr für gefährliche Situationen.
Erstaunlicherweise, ich glaube, das Bermuda-Dreieck ist gar nicht so, also es war ja ein relativ gut verkauftes Buch von Charles Berlitz, dass das so ein bisschen hochgebracht hat damals das Thema. Und es ist schade, dass Bernd heute nicht dabei ist, der ist ja in skeptischer Literatur einfach wahrscheinlich der belesenste von uns. Aber wenn man sich mit den Fällen mal auseinandersetzt, die da erwähnt sind, dafür, dass es jetzt ein nicht wenig befahrenes Seegebiet ist, ist die Anzahl der Unfälle da, der Schiffsunfälle da gar nicht so groß. Und das dann hat sich halt Berlitz an Sachen hochgezogen, die jetzt gar nicht so sehr auch mit Schiffen zu tun haben. Ganz bekannte Geschichte ist Flight 19. Das gab, wo halt an einem Tag 6 Flugzeuge der US Navy über See abgestürzt sind. Teilweise halt auch nicht wiedergefunden wurden. Wobei, wenn ein relativ kleines Flugzeug über tiefem Wasser abstürzt, ist das nicht so ein großes Geheimnis, warum man da nichts wiederfindet. Und dass es halt mehrere an einem Tag sind, war ganz einfach. Es waren 5 Torpedobomber auf einem Übungsflug, die sich schlicht und ergreifend verflogen haben und nicht genug Treibstoff an Bord hatten, um dann wieder zurückzukommen. Also die sind ohne Treibstoff über See abgestürzt und denen ist halt allen gleichzeitig ungefähr der Treibstoff ausgegangen und daraufhin hat man jede Menge Suchflugzeuge losgeschickt und dann ist tragischerweise auch noch eins von den Suchflugzeugen abgestürzt. Hat aber eigentlich weniger mit dem Bermuda-Dreieck zu tun als schlichtweg mit einem Navigationsfehler in ungünstigem Wetter und ja, das war halt auch im Jahr 1945, also nach Kriegsende, aber schon, sagen wir mal, nicht mit heutiger Technik. Die hatten halt noch keinen GPS und in der Gegend meines Wissens auch kein Decker oder ähnliche Navigationshilfen. Die mussten halt wirklich ganz klassisch navigieren und das mit dem Flugzeug. Ja, tragischer Fehler, aber passiert. Und aber wenn man solche Fälle dann überspitzt und sagt, oh, da sind ja 6 Flugzeuge an einem Tag abgestürzt, dann klingt das halt natürlich erstmal total spektakulär, aber ja, 5 davon stehen in unmittelbarem kausalen Zusammenhang und das 6. war halt die Such- und Rettungsmission dann, wo es tragischerweise dann noch einen Unfall gab.
Dankeschön,
Ja.
Holm. Wir wurden jetzt gerade gebeten. Peter, du mögest doch bitte, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, du mögest doch bitte etwas über das Kon-Tiki-Experiment erzählen. Ich weiß nicht, was es ist. Daher gebe ich die Frage einfach weiter.
Ja, Kon-Tiki, das ist, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ja der Test, zu gucken, wie kommt man mit diesem Floß über den Pazifik, von Südamerika eben bis dann nach genau Ozeanien oder Richtung Australien. Ist aber tatsächlich leider auch nicht mein genau Fachgebiet. Ich bin, wie gesagt, Althistoriker, also ganz klassisch in dem Sinne. Aber also wie gesagt, diese Flöße sind auch ja immer noch ein Thema. Das gibt's auch immer noch mal wieder, meine ich auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das hatte, glaube ich, ja auch so ein kleines Segel. Also es ist schon interessant zu sehen, was alles oder wie weit man auch mit so wirklich primitiven oder aus unserer heutigen Sicht primitiven Schiffen denn doch reisen kann, ne? Umso, ja, wie gesagt, erstaunlicher auch immer aus meiner Sicht, dass das Ganze auch so funktionieren kann und wo ich dann auch immer noch den Hut ziehe vor den ja, Fähigkeiten der antiken Seeleute, was die denn alles eben immer hinbekommen haben, ohne diese ganzen modernen Hilfsmittel.
Die Schwierigkeit bei diesen Experimenten, wie das hier halt von Thor Heyerdahl ist, dass man zwar mit so einem Experiment zeigen kann, dass man von A nach B kommt, aber nicht unbedingt, ob man damals von A nach B gekommen ist. Also das sind ja nochmal Unterschiede. Also es war ja eigentlich nur der Nachweis, den er gebracht hat, dass man wirklich mit einem Floß diese, ich weiß nicht, ich glaube es waren 7.000, 8.000 Kilometer oder sowas zurücklegen konnte. Aber es ist letztendlich kein Beweis, dass wirklich dieser Kulturaustausch zu der Zeit stattgefunden hat. Und man kann mit einem Einbaum oder einem Floß ganz wahnsinnig viele Strecken zurücklegen. Es sagt aber nichts über den Kulturaustausch der jeweiligen Zeit.
Also man weiß natürlich heute, weiß man ja auch, wo man hinfährt. Und das damals die Frage, sind die da tatsächlich hingefahren über so große Strecken, hängt ja von der Frage ab, hatten die da ein Ziel? Also
Ja, wenn man da Funde findet, dann hat man ja andere Evidenz,
dann,
aber
wenn du natürlich andere Evidenz hast, klar, ja.
ja. Wir
Ja,
hatten.
aber
ganz böse, wie viel findet man an der Stelle, wenn irgendjemand mit einem Floß oder einem Einbaum oder sowas an der Küste landet? Also selbst wenn ich eine komplett beladene Kogge dabei habe und sämtliche Münzen, die an Bord waren, auf einem Strandabschnitt von 2 Kilometern verteile, ist es mehr oder weniger zufällig, dass ich heute wieder irgendwas davon finde. Und ja, bei organischem Fundmaterial ist es halt noch viel, viel, viel schlimmer als jetzt mit Münzen oder Keramik. Also daher ist das weder in die eine noch in die andere Richtung einfach ein Beleg.
Okay, ich
Umso
muss mich noch unserem
erstaunlicher.
Althistoriker anschließen.
Ja.
Also wir brauchen gar nicht so weit in die Geschichte zurückgehen, wenn wir uns heute anschauen, wie die Seenotretter vor 160 Jahren rausgefahren sind. Das mutet erstmal sehr altertümlich an. Ein offenes Ruderrettungsboot sehen wir dann. Das waren auch schon spezielle Schiffe, die man speziell dafür gebaut hat, die zum Beispiel selbstlenzend war, also überkommendes Wasser floss selbsttätig wieder ab. Das waren nicht Schiffe, Boote, die man irgendwo gefunden hat und gedacht hat, die machen wir jetzt mal zum Rettungsboot, sondern die hat man auch speziell dafür konstruiert. Aber eben in einer ganz anderen Zeit, als große Schiffe ja auch noch nicht mit Maschinenkraft unterwegs waren, sondern die Segelschiffe noch die Weltmeere beherrschten und auch den Handel beherrschten. Aber trotzdem, wenn ich auch heute mit unseren Kollegen spreche, die heute zur See fahren, man kann nur den Hut vor unseren Vorgängern, vor unseren Ahnen ziehen, die das gemacht haben, die ja mindestens Stunden, manchmal auch tagelang unterwegs waren auf solchen Rettungseinsätzen.
Vielleicht noch auf das zurückzukommen mit dem Kulturaustausch. Wo wir das nachvollziehen können, ist für die Antike zum Beispiel, was ich vorhin schon gesagt hatte, eben dieser Handelsaustausch eben zwischen dem indischen Subkontinent und der Mittelmeerwelt, wo wir eben auch heutzutage in Indien noch römische Münzen finden oder auch genau Amphoren oder Terra Sigillata, also Keramik, und auch bis oben an den Hadrianswall in Großbritannien eben sogar noch Pfefferkörner in antiken Befunden dann auch finden. Also da sieht man schön, dass das Ganze dann auch funktioniert hat hier, ne, dann auch mit diesem primären Ziel, jetzt eben nicht der Kulturaustausch, sondern wirklich handfest mit dem Handel. Und da sind wir dann auch wieder bei der Notwendigkeit der Seefahrt. Und wir können dadurch auch, Uwe Hölscher hat das mal genannt, die Antike als das uns nächste Fremde. Es ist nicht, also Geschichte ist nicht gleich und wiederholt sich nicht, aber wir sehen da auch schon erste Globalisierungseffekte. Die sehen wir auch im Mittelmeerraum schon, wenn dann im 1. Jahrhundert nach Christus in der Baetica in Südspanien, also heute Andalusien, die Olivenölproduktion zu so einer großen vorindustriellen Maßstab gepusht wird und das dann auch für die Händler billiger ist, das Öl auf diesen Segelschiffen eben übers Mittelmeer nach Ostia zu fahren, dass in Italien die ganzen kleinen Bauern dann wirklich kaputt gehen und dass sich für die nicht mehr rechnet und wir da auch eine richtige Stadtflucht sehen, dass dann auch viele verarmte Landwirte dann auch schließlich nach Rom ziehen. Und in Rom ist der Monte Testaccio das größte Zeugnis von diesem ganzen Handel. Das ist ein Berg, der ist über 30 bis 40 Meter hoch und er besteht nur aus geschichteten Amphoren, die quasi als Einwegcontainer eben dann dort auf eine riesige Müllhalde abgeladen wurden.
Ja, vielen Dank, dass da merkt man eben diese Notwendigkeit dann wieder, die auch jetzt ja noch besteht. Christian, wir hatten im Vorgespräch schon einmal darüber gesprochen, dass ich mich mit dem Anschauen einer Dokumentation über Monsterwellen auf die Sendung heute vorbereitet habe. Und du hast dann was Spannendes dazu erzählen können, nämlich du konntest das mehr oder weniger bestätigen, was ich in dieser Sendung gesehen hatte, richtig?
Ja, wir haben auf unserer Website und unserem digitalen Magazin auch einen großen Bereich zum Thema Extremwellen, Monsterwellen. Das Wort würden Seenotretter so nicht benutzen. Das entstammt eher der Populärliteratur vielleicht ein bisschen oder einer Fernsehsendung. Extremwellen hat man lange für Seemannsgarn gehalten. Man weiß aber inzwischen, dass das kein Seemannsgarn war, sondern dass es extrem hohe Wellen gibt, erst recht auf dem freien Ozean, aber auch in unserer Nähe. Das weiß man seit der Neujahrsnacht 1995, als in der Nordsee eine über 25 Meter hohe Welle von einer Plattform gemessen worden ist. Tragischerweise hat diese Neujahrsnacht 1995 auch für die Seenotretter eine besondere Bedeutung, denn damals in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar 1995 ist unser Seenotrettungskreuzer Alfred Krupp vor der Station Borkum schwer verunglückt. Fuhrmann und Maschinist sind auf See geblieben. Auch in sehr, sehr schwerem Wetter. Wir gehen nicht davon aus, auch Wissenschaftler gehen nicht davon aus, dass dieselbe Welle hier auch die Alfred Krupp getroffen hat, aber möglicherweise ein Ausläufer davon. Das war relativ küstennah vor dem Hubertgat, nahe bei Borkum. Aber eben auch da können, wir sprachen ja schon darüber, in der Küstennähe eben auch sehr gefährliche Seen entstehen. Aber seitdem ist eben belegt, durch Messungen belegt, dass es solche extremen Wellen eben auch gibt. Erst recht geht man davon aus, dass es sie auf dem freien Ozean gibt, wo sie eben viel mehr Anlauf haben, hunderte Kilometer Anlauf haben.
Wie entsteht denn so eine Welle?
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, genau.
Oh, nun bin ich kein Wissenschaftler, das ist ganz schwer zu erklären. Seeleute sagen eigentlich schon immer, dass man, eine extreme Welle ist es eigentlich nicht oder eine außergewöhnliche Welle, nennen wir es mal gar nicht Extremwelle, sondern es kommen meistens drei hintereinander. Und man geht davon aus, dass jede 12. Welle auch nochmal höher ist als die 11 vorangegangenen. Das sind so Faustregeln, die es unter Seeleuten eigentlich immer gegeben hat, ohne dass man irgendwelche Messtabellen ausgewertet hätte. Wie Extremwellen entstehen, das kann man auf unserer Website in unserem digitalen Magazin auch nachlesen, seenotretter.de/magazin. Da gibt es eben was über Extremwellen. Da muss ich leider passen. Dazu bin ich zu wenig Wissenschaftler. Da haben wir nämlich auch Wissenschaftler zugehört. Das Helmholtz-Zentrum hat sogar unsere Seite nachher ausgezeichnet und hat gesagt, das ist genau richtig, was da steht und eine tolle Herangehensweise. Kann ich nur jedem empfehlen, mal reinzugucken.
Danke.
Holm, du bist doch Physiker, ne? Wie ist das denn mit Wellen?
Ja gut, ich bin jetzt auch kein Hydrodynamiker, aber ja, also grundsätzlich, was natürlich passiert ist, wenn Wellen in offenem Wasser, wenn du keinen extremen Sturm hast, sehen eigentlich immer relativ harmlos aus. Und das, was wir halt sehen am Ufer, dass sich dann Wellen brechen und so weiter, also im Prinzip all diese Effekte, ob das aber auch beispielsweise Flut und Ebbe oder sowas, schaukelt sich einfach auf, wenn du von tiefem Wasser ins flache Wasser gehst. Und damit bauen sich eben auch solche Wellen wesentlich stärker auf. Also auf offener See kommt natürlich dann der Effekt dazu, wenn du einen sehr starken Sturm hast. Auch der Sturm peitscht natürlich die Wellen nochmal hoch. Aber generell, die deutsche Bucht hat halt so diese Eigenschaft, dass sie wird immer enger und sie wird immer flacher nach hinten, je weiter man dann Richtung Elbmündung reingeht. Und damit hast du halt, je nachdem, wo du jetzt genau bist, durchaus diese Effekte, dass sich da Wellen auch relativ stark drin aufbauen können. Wobei insgesamt natürlich schon der Effekt im Ärmelkanal zum Beispiel ähnlich aussieht, und da kommen halt wirklich die Wellen vom offenen Atlantik rein, die halt nochmal deutlich länger sind und nochmal eine andere Dynamik haben. Aber
Ich habe gerade
generell
nochmal
würde
auf
so
unserer
sprich.
Seite nachgelesen. Addition von Wellen. Also es gibt wirklich unterschiedlichste Gründe dafür, warum extreme Wellen entstehen können. Die Addition von Wellen gehört dazu. Strömungen können Wellenhöhen weiter anwachsen lassen. Die Frage ist ja auch, was ist eigentlich ein Tsunami? Ist das eine Extremwelle? Ist das eine Monsterwelle? Nee, die entsteht nochmal ganz anders. Also da gibt es so viele Abstufungen. Ich glaube, da könnte man hier nochmal einen eigenen Podcast zu machen.
Dann lasst uns doch von Wellen einmal weiterkommen zu Holm. Du wolltest was dazu erzählen. Du hast gerade eben schon erwähnt, dass Leute ganz gelangweilt eingesperrt auf ihrem Boot waren und sich ihre Wände angeguckt haben. Magst du dazu noch was sagen?
Ja gut, also ein Thema, was mich fasziniert hat, und ich habe das mit den U-Booten schon so ein bisschen gesagt, ist letztlich immer die Frage, was passiert eigentlich mit Menschen, wenn die auf einem Schiff zusammen gepfercht sind und da jetzt über längere Zeit zusammen arbeiten müssen. Also das ist sicherlich auf dem Kreuzfahrtschiff nochmal was anderes. Auch da gibt es möglicherweise psychologische Effekte. Lydia, wir hatten mal kurz gechattet über sexuelle Übergriffe auf Kreuzfahrtschiffen und sowas. Aber also was passiert, wenn man eine gewisse Anzahl von Leuten, typischerweise meistens Männer, so zusammengepfercht hat und wo wir dann eben, ja, keine Ahnung, Initiationsrituale wie jetzt Äquatortaufen, Kanaltaufen, ja, Misshandlungen auch gegen Neulinge teilweise erleben. Gleichzeitig aber auch so die Psychologie, was passiert. Ich konnte es einmal miterleben. Ich weiß nicht, ob der Christian den Fall der Sekiroled kennt, die 1992 vor der Wesermündung gesunken ist. Da waren wir nicht weit weg, gerade so weit weg, dass wir nicht helfen konnten. Und man hat das am Funk halt mitbekommen, beziehungsweise unsere Funker kamen halt immer aus der Funkkabine raus und sagten, jetzt haben wir das gehört, jetzt haben wir das gehört und können wir nicht doch irgendwie hin? Und also wenn du erlebst, dass auch was passiert, was das mit Menschen macht, also da sind ganz spannende Dinge drin. Und da hatte ich eigentlich im Vorfeld des Streams heute mal nach Veröffentlichungen dazu gesucht. Was gibt es eigentlich an Untersuchungen zur Psychologie von Schiffscrews, und war eigentlich relativ enttäuscht, weil das meiste, was da an Ergebnissen rauskam, so generisch war, dass ich eigentlich sagen würde, jeder, der mal zur See gefahren ist, ja, weiß, dass halt, was psychologische Stabilität, ja, dass junge Leute anfälliger sind als erfahrene Seeleute, oder dass Leute, die vielleicht eine Partnerschaft an Land haben, psychisch robuster sind als Singles. Und aber ja, das ist tatsächlich relativ, also sagen wir mal, das, was da an wissenschaftlichen Veröffentlichungen, zumindest was ich gefunden habe, war, sagen wir mal, auf einem sehr Basic-Niveau.
Also aus unserer
Daran
Erfahrung.
anknüpfen. Sag gerne und dann würde ich noch was dazu sagen. Sorry,
Ja,
alles gut.
aus unserer Erfahrung heraus kann ich nur sagen, auf Schiffen wie hinter mir abgebildet leben 4 Seenotretter rund um die Uhr und leben, arbeiten und schlafen dort und kochen und essen und ja, halten das Schiff in Stand 14 Tage lang rund um die Uhr an Bord, 14 Tage frei, immer im Wechsel. Jede Woche wechselt die Hälfte der Besatzung, sodass jeder mal mit jedem zusammenarbeitet, jeder auch jeden kennt, jeder jedem vertrauen kann, denn wenn man zu viert rausfährt, kann es ja sein, dass man nur mit 3,5 Leuten zurückkommt, weil einer beispielsweise sich einen Arm gebrochen hat. Man muss nicht gleich an das Allerschlimmste denken, aber jeder muss jeden ersetzen können da draußen. Und jeder muss für den anderen einstehen können. Das gilt aber auch für unsere Freiwilligen. Wir haben ja nur 180 Festangestellte, die auf den größeren Schiffen bei uns ständig Dienst tun, aber über 800 freiwillige Seenotretter, die das also ehrenamtlich tun und wie freiwillige Feuerwehrleute erst dann alarmiert werden, wenn es zum Einsatz kommt und innerhalb weniger Minuten dann am Hafen sind und das Rettungsboot besetzen. Und für Festangestellte wie Freiwillige gilt gleichermaßen, Hashtag Team Seenotretter benutzen wir auch oft. Alleine kann ein Einzelner auf See wenig ausrichten. Das gilt nicht nur für Seenotretter, sondern allgemein. Man muss zusammenarbeiten, um zu leben und zu überleben. Das gilt im Hafen, um ein Schiff ständig einsatzbereit zu halten. Das gilt auch im Einsatz. Und das gilt in stundenlangen Einsätzen heute genauso wie auf einem Ruderrettungsboot vor 160 Jahren. Gerade die Freiwilligen, die das ja freiwillig tun, sind darauf angewiesen, dass sie diesen Teamgedanken immer pflegen, dass sie ständig trainieren, dass sie gut miteinander harmonieren, aber sich auch gut ergänzen und als Team zusammenarbeiten. Und ein ganz wichtiges Besatzungsmitglied darf man natürlich auch nicht vergessen, was immer mit an Bord ist. Das sind unsere Spenderinnen und Spender. Denn unsere gesamte Arbeit wird seit 160 Jahren nur durch freiwillige Zuwendungen finanziert. Wir verzichten ganz bewusst auf jegliche staatlich-öffentliche Mittel. Und das bedeutet, dass auch immer diejenigen, zumindest gedanklich mit an Bord sind, die diese Einsätze ermöglichen. Und die sind ein ganz entscheidender Teil der Crew.
Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen, was passiert bei den Menschen? Also du sprichst ja auch mit denen und du triffst ja relativ viele von denen, die dann raus. Was passiert, wenn du weißt, es hackt richtig draußen, du hast irgendwie 10 Beaufort, und du musst da jetzt raus? Also was macht das mit einem?
Also auch die Festangestellten fahren dann freiwillig hinaus. Durch diese Konstruktion, unsere Unabhängigkeit, unsere Eigenverantwortlichkeit, gibt es keine staatliche Stelle, die jemanden in den Einsatz hinausbefiehlt, in den Sturm. Wer wollte das auch machen und verantworten? Das heißt, jeder hätte theoretisch auch als Festangestellter die Möglichkeit zu sagen, nee, heute fahre ich nicht. Nach der Erinnerung meines Vorgängers, der hier fast 30 Jahre für die Seenotretter gesprochen hat, hat es so einen Fall in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben. Wir wollen das für 160 Jahre nicht ausschließen. Ich glaube, das wäre nur menschlich, wenn da mal jemand nicht ins Ruderrettungsboot gegangen wäre, weil er beispielsweise vorhatte, am nächsten Tag zu heiraten oder so. Das hat es bestimmt mal gegeben in unserer Geschichte. Was motiviert einen, da immer wieder rauszufahren? Einmal die Entscheidung, selber Seenotretter zu sein, zu dieser Gemeinschaft zu gehören, an der Küste, in einer Gemeinschaft eines Dorfes, eines kleinen Ortes auch dazu zu gehören und natürlich jemandem zu helfen, der dort rausfährt, weil man mindestens jemanden kennt, der Fischer ist oder selber dazu gehört, der auch auf See sein Geld verdient, als Fischer, Lotse oder was auch immer selbst zur See fährt, also auch auf der anderen Seite mal stehen kann, selber Hilfe brauchen kann. Die Fähigkeit auch nicht lange danach zu fragen, warum man das tut, sondern oftmals das zu tun, weil Eltern, Großeltern das auch schon gemacht haben. Oftmals ist das auch Familientradition, zu den Seenotrettern zu gehören. Bis heute ist das so. Was aber immer mitfährt, ist der Respekt vor der See. Niemand fährt da raus, weil er denkt, ich habe so ein tolles Schiff, mir kann nichts passieren, sondern der Respekt fährt immer mit. Aber die Seenotretter wissen, dass die Technik ihnen hilft, die zweifellos immer vorhandenen Risiken so gering wie möglich zu halten. Dass also Mensch und Technik hier eine möglichst gute Einheit eingehen. Dass das Risiko immer dabei ist, wir sprachen eben über die Alfred Krupp, zum Glück schon 30 Jahre her, aber dass das auch in modernen Zeiten passieren kann, das sehen wir immer wieder. Wir haben hier unten im Foyer eine Tafel hängen mit allen 45 Seenotrettern, nur 45 muss man sagen, die in den vergangenen 160 Jahren im Dienst für andere ihr Leben gelassen haben. Wenn man da drüber guckt, sieht man, dass das durch alle Generationen geht, durch alle Zeiten geht. Und ich hoffe, dass der Tag noch fern in der Zukunft liegt, dass ich mal darüber sprechen muss, dass jemand nicht mehr zurückgekehrt ist. Aber das ist nicht auszuschließen. Es ist ein Grenzbereich der Seefahrt. Das wird auch immer so bleiben, egal wie weit die Technik voranschreitet. Die Natur wird immer stärker sein. Und das ist für viele, wenn ich jetzt gefragt werde, ich spreche mit vielen, das ist für viele Seenotretter auch beruhigend, dass die Natur immer stärker sein wird. Das hat auch was Beständiges, was immer da war. Man kann nur mit der Natur arbeiten, gerade wenn man als Retter unterwegs ist, nicht gegen die Natur.
Ich erinnere mich an einen Fall, das war nach meiner Marinezeit, wo auf der Ostsee eine Fähre gesunken ist in schwerem Sturm. Ich weiß tatsächlich, ich habe es versucht rauszufinden, ich weiß nicht mehr, ob es die Jan Hewelius oder die Estonia war. Jedenfalls gab es da den Fall, dass deutsche Marineflieger, Hubschrauberpiloten, die auf alten Hubschraubern der NVA saßen aus Warnemünde, sich freiwillig gemeldet haben, zum Rettungseinsatz zu fliegen. Und der Sturm war tatsächlich so, dass man gesagt hätte, es ist, also die Leitstelle der Bundeswehr hat gesagt, das ist nicht zu verantworten, ihr fliegt nicht. Und das ist hinterher tatsächlich wirklich, hat ich meine, im Fokus war es, gab es also einen richtigen Skandalartikel darüber, dass man doch den Fliegern verboten hätte, die Menschen da zu retten.
Ja, ist nichts dran, letztlich kann man sagen. Die polnischen Untersuchungsbehörden, die das war der Fall der Jan Hewiliusz tatsächlich, 14. Januar 1993. Die polnischen Untersuchungsbehörden, die die Rettungsarbeiten natürlich nachher ausgewertet haben, haben sowohl den Einsatz der DGZS, also unserer Gesellschaft, als auch den Einsatz der Marineflieger als tadellos nachher bezeichnet. Fakt ist gewesen, dass es einfach zu viele Hubschrauber gab in einem sehr kleinen Seegebiet über dieser gekenterten Fähre und dass die Stelle der Marineflieger, die für den aeronautischen SAR-Dienst heute genauso wie damals zuständig ist, so wie wir den maritimen SAR-Dienst verantworten, gesagt haben, so viele Hubschrauber in diesem Wetter da draußen sind eine zu große Gefahr. Deswegen brauchen wir die Marineflieger aus Paro bei Stralsund nicht. Deswegen sind sie nicht gestartet. Es hat auch dänische Hubschrauber gegeben, es hat polnische Hubschrauber gegeben. Und die Hubschrauber, die aus Kiel gekommen sind, die Sea King Hubschrauber der deutschen Marine, die sind so schnell vor Rügen gewesen, wie sie nie wieder dorthin geflogen sind, weil der Orkan so stark war.
Ja, also ich kannte die Hubschrauber, ich durfte da mal mitfliegen. Nein, ganz ehrlich, konnte den Befehl, da nicht zu fliegen, voll auf, also rein schon aus Sicherheit, von wegen der Sicherheit der Besatzung, voll auf nachvollziehen und habe mich so aufgeregt über diesen Artikel hinterher, weil die wirklich offensichtlich nur mit diesen Piloten, und natürlich wollten die fliegen. Ja,
Ja, natürlich, klar.
natürlich
Und
will man helfen in so
dann
einem
ist man in
Moment.
dieser Situation nach der Wiedervereinigung und man denkt, wir Ossis werden herabgesetzt und dürfen nicht. Dann ist schnell so ein Gerücht da und setzt sich fort, ne? Ja. Übrigens gibt es über diesen Untergang der Jan Hewiliusz, der nun auch etwas mehr als 30 Jahre zurückliegt, auf unserem YouTube-Kanal ebenfalls eine eigene Dokumentation. Wir haben das alles nochmal aufgearbeitet, mit allen Zeitzeugen von damals gesprochen, auch mit denen, die wir gerettet haben. Zwei haben ja unsere Seenotrettungskreuzer damals aus der Ostsee gezogen. Und zwar ohne das Tochterboot zu benutzen. Die Kollegen haben an Deck gelegen. So stark war der Seegang. 2 Meter Freibord hat man eigentlich zur Wasserlinie von unseren Rettungseinheiten. Und trotzdem war das der einzige Weg, um dort überhaupt noch helfen zu können.
Ja, wahnsinnige Geschichten irgendwie. Wolltest du noch was ergänzen, Lydia?
Genau, eigentlich nur nochmal back to Holm, auch wenn das alles irgendwie ineinander teilweise natürlich übergeht thematisch. Wir hatten nämlich genau über diese eine Übersichtsuntersuchung von 2022 uns eben kurz vorher noch ausgetauscht, denn ich habe mich tatsächlich noch nie mit der Frage, welche psychologischen Faktoren bei Menschen, die jetzt auf Schiffen sind, eine Rolle spielen, beschäftigt. Das war also für mich auch ein völlig fremdes Thema. Aber diese Untersuchung, die Holm auch gerade schon erwähnt hat, ich sehe deinen Punkt, dass du sagst, gut, da sind viele Risikofaktoren, die natürlich prinzipiell Risikofaktoren sein können für psychische Belastungen. Also man hat hier 63 Studien ausgewertet und ich meine, 2022 wurde das Ganze publiziert. Also es ist jetzt eine relativ aktuelle Publikation, und die Risikofaktoren für die schlechte psychische Gesundheit von Menschen auf See waren halt eine Mischung von den Risikofaktoren. Ich denke nur, und das wollte ich dich gleich fragen, Holm, dass vielleicht diese Mischung der Faktoren vielleicht häufiger, wenn man eben wirklich einen Hauptberuf auf See ausübt, zusammenkommen kann, als möglicherweise nicht. Also allein natürlich der Faktor der Isolation, dass du auch über längere Zeiträume natürlich mit einer überschaubaren Personengruppe hier zusammen bist. Und was natürlich auch sicherlich häufig dazu gehört, sind zum Beispiel wechselnde Schichten, also auch Nachtschichten, unregelmäßige Schlafrhythmen und vielleicht auch sowas wie Vibrationen und Lärm wurde da auch genannt. Also ich denke mal, das sind Faktoren, die noch zu anderen Faktoren, die hier genannt werden, zum Beispiel eben die Frage, ob der Teamzusammenhalt schlecht ist, ob die Leitung als nicht angemessen wahrgenommen wird und auch ob die Verpflichtungen zum Beispiel als zu hoch angesehen werden, also ob sozusagen mehr Aufgaben wahrgenommen werden, als vielleicht mit den Leuten gut bewältigt werden können. Die kommen noch dazu, die gibt es sicher auch in anderen Berufskontexten, aber vielleicht ist gerade das Gesamtbild auch mit der Isolation, mit ja vielleicht auch, weiß ja nicht, den Geräuschen und sonstigen Dingen etwas, was in dem Kontext auch ein bisschen häufiger zusammen auftreten könnte. Ich wollte dich einfach mal fragen, ob du das vielleicht so einschätzt, also das ist jetzt eine persönliche Einschätzung zu dem,
Ja,
was die
klar. Also
Untersuchung hier
einen Faktor
erwiesen hat.
hast du jetzt nicht genannt. Ich weiß gar nicht, ob er in der Arbeit überhaupt vorkam. Seegang. Das ist tatsächlich,
Ja.
das sage ich ganz bewusst als jemand, der ein Jahr auf einer Marineeinheit zur See gefahren ist und immer Probleme mit Seekrankheit hatte. Das
Wow.
ist eine Belastung. Das wird auch durch so Faktoren wie Lärm und möglicherweise auch eine ganz subjektive Unsicherheitswahrnehmung, wenn irgendwas nicht so läuft, wenn auf einmal, keine Ahnung, es auf einmal heftig knallt, weil man von der Grundsee getroffen wurde oder sowas. Das das macht auch beispielsweise Seekrankheit schlimmer. Und das, ja, das sind Dinge, die sind da. Und das sind, die kannte ich so von Land nicht. Und das ist, aber auch dieses Extreme, dass man halt beispielsweise auch in einer Mobbing-Situation überhaupt nicht ausweichen kann, weil du bist mit diesen Leuten im Deck 24, also deine gesamte Zeit zusammen und du hast keine Chance zu entkommen. Gleichzeitig eine Besatzung. Man ist, wie es auch Christian sagte, natürlich auf dem Rettungskreuzer in Extrem. Man ist voneinander abhängig. Man hat dann aber auch halt in dem Moment, wo Leute mitkriegen, man macht seine Arbeit und man macht sie gut, wird man auch sehr schnell akzeptiert, auch wenn man anders ist als die anderen. Also es war, da sind ganz, ganz spannende Phänomene, wo ich mir eigentlich gedacht habe, da ist so viel zu untersuchen und dann habe ich so wenig gefunden, deswegen war ich das auch.
Ja, tatsächlich. Also wäre wirklich schön, wenn es da noch mehr gäbe. Und von daher, ja, die Untersuchung hier, die beschäftigte sich eben mit der psychischen Gesundheit und dem psychologischen Wohlbefinden von Seeleuten.
Also ich hatte noch eine
Und
andere
ja.
Arbeit gefunden von der US Navy, wo man halt Schiffsbesatzungen auf Kriegsschiffen untersucht hat wo man halt festgestellt hat, ja, in dem Moment, wo man das Schiff in den persischen, also das stammte jetzt aus den 80er Jahren während des ersten Golfkonflikts, also zwischen Iran und Irak, wo amerikanische Schiffe so ein bisschen zwischen die Fronten geraten sind. Und ja, natürlich, die Leute hatten mehr Angst und mehr Stress, wenn sie in Nähe feindseliger Einheiten waren. Ja, okay. Das war mehr oder weniger das Fazit dieser Arbeit, wo ich dachte, ja gut, das ist jetzt auch nicht.
Macht Sinn. Und deswegen, Christian, ich denke mal, dass das, was ich gerade grob zusammengefasst habe, dich jetzt auch nicht so überraschen wird, ne? Also diese Faktoren, die da zusammenkommen können, oder?
Nö, das ist erstmal nachvollziehbar, also jetzt für die Seefahrt allgemein gesprochen, ja.
Du wolltest noch
Okay.
was zum Thema
Genau.
Medienhypes sagen, Lydia.
Ja, genau. Wir haben natürlich so ein bisschen auch vorher schon überlegt und so. Und jetzt gerade, wo wir nochmal über die Frage, warum gerade diese Titanic-Geschichte immer noch den Leuten so präsent ist, wobei ja bei anderen Unglücken eben durchaus auch mehr Menschen gestorben sind. Das hat was mit den Medien zu tun. Und da wollte ich am Ende nochmal sagen, Jennifer, was du gesagt hast, dass das das erste vielleicht Unglück der Art war, das so umfassend auch Medienaufmerksamkeit erregte, zusätzlich zu der Tatsache, dass hier auch sehr viele Menschen aus einer High-Society-Gesellschaftsschicht, teilweise auch durchaus als prominent wahrgenommene Persönlichkeiten der Gesellschaft ja auch dann Opfer wurden, was sicherlich die Mediengeschichte weiter verstärkt hat und dann die weiteren Verfilmungen und so weiter. Und dieser Hype führt ja dann dazu und diese Medienberichterstattung, dass dann eben Fiktion und Realität so verschwimmen. Dadurch gibt es ja auch diese teilweise Fehlannahmen, zum Beispiel dieses Unsinkbarkeits-Ding oder auch eben der Glaube, dass da die meisten Menschen gestorben wären, auch wenn es eben andere Unglücke gab, die Leute gar nicht auf dem Schirm haben, wo noch höhere Todeszahlen waren. Und ähnlich ist es ja beim Bermuda-Dreieck, wo in Wirklichkeit nach allen Auswertungen ganz objektiv betrachtet überhaupt nicht mehr Schiffe verschwinden, wie Holm ja auch sagte. Aber der Medienhype um das Bermuda-Dreieck, um das noch zum Ende zu erwähnen, begann offenbar in den 50ern, ist dann immer stärker geworden bis in die 70er. Und umso häufiger eine Geschichte erzählt wird, auch wenn da tatsächlich insofern nichts dran ist, desto mehr Menschen glauben sie durch Wiederholung. Ein in der Psychologie bekanntes Phänomen. Und dementsprechend würde ich sagen, ist das auch nochmal zum Abschluss etwas, was vielleicht diese beiden Themen, Titanic und Bermuda-Dreieck, was ja ganz viele Leute als Begriffe irgendwo schon mal gehört haben und Assoziationen dazu auch sicher gebildet haben, auch nochmal gute Beispiele für, man sollte Dinge prüfen, selbst wenn man glaubt, man hat schon ganz oft davon gehört und weiß genau, was da los war, weil es kann halt sein, dass Fehlinformationen in der häufigen Erzählweise mitgetragen wurden. Jo, das nochmal so
Ja.
aus der medienpsychologischen Perspektive zum Ende wollte ich dringend nochmal loswerden.
Wie mit
Jo.
den Hubschraubern, über die wir gerade sprachen.
Und bei der Titanic wäre so das einer der ganz modernen Mythen, die Gitter zwischen der dritten Klasse und den anderen Schiffsteilen, die in der Form auch nirgendwo existieren, außer in dem Cameron-Video drin, die es in der Form einfach nicht gab. Aber jeder, der an Titanic-Untergang denkt, hat diese Bilder im Kopf, die übrigens auch von anderen Ausstellungen, die gerade in Deutschland kursieren, weiter mitgetragen werden.
Oh. Auch noch ein
No shade
wichtiger,
an dieser Stelle.
aber wichtiger Punkt zum Ende tatsächlich. Also, das heißt zusammenfassend, falls ihr den Film von 97 schaut, nicht glauben, das wäre eine absolut alles richtig darstellende Dokumentation. Das war nicht so gemeint und ist auch nicht so zu werten, nicht wahr?
Nee,
Okay.
aber Cameron hat sich im Vergleich zu Hollywood sonst schon echt viel Mühe gegeben und
Ja,
hat da schon
okay.
richtig viel richtig gemacht. Aber
Ja.
es ist irgendwann halt auch, um eine Geschichte dramatischer zu erzählen, dann auch wieder aus Hollywood-Perspektive notwendig, noch solche verstärkenden Elemente mit reinzubringen. Und also gemessen an dem, was sonst gegangen wäre, ist Cameron da schon echt gut gewesen. Aber die Gitter halt nicht.
Guter Punkt, alles klar, ja.
Uns fehlt
Jennifer,
ja
gibt.
manchmal so der mediale Hype, weil unsere Arbeit so weit draußen auf See stattfindet. Aber wenn ich noch den kleinen Werbeblock einschieben darf, wer ungeskriptet sehen will, ohne dass wir was hinzugedichtet haben, was die Seenotretter tun, der kann ab Mittwoch in die ARD-Mediathek schauen. Ein Zehnteiler wird dann veröffentlicht. Lineare Ausstrahlung beginnt am Freitag um 21:15 Uhr.
Super.
Super Hinweis,
Ja,
ja.
den Werbeblock wollen wir euch allen dreien tatsächlich jetzt noch geben. Also wenn ihr noch irgendwas auf der Seele habt, noch irgendwas sagen wollt, auf Projekte, Ausstellungen, was auch immer hinweisen wollt, oder es auch einfach sagen wollt, wo Leute euch finden können, wenn ihr einen gefunden werden wollt, dann könnt ihr das gerne noch sagen. Genau. Jennifer, magst du einfach anfangen?
Also wir haben vom 14.03. bis zum 6.01. nächsten Jahres hier in Rosenheim im Lokschuppen unsere Titanic-Ausstellung. Alle Infos findet man unter lokschuppen.de. Und ich verspreche, es ist ganz, ganz, ganz anders als alle anderen Titanic-Ausstellungen, die ihr bisher gesehen habt oder noch sehen wollt, weil die gibt es echt nur in Rosenheim und sonst auch nicht nochmal irgendwo. Und wir haben zur Seenotrettung eine der Originalrettungsgürtel von der Titanic, der bisher auch noch nie ausgestellt wurde. Von denen gibt es noch ganz, ganz wenige, ich glaube 11 oder 12, und einen davon haben wir hier. Also das gab es auch bisher noch nicht in Deutschland, dass die zu sehen waren.
Dann ist ja fast schon ein Muss, dass eines unserer Sammelschiffchen vielleicht an die Museumskasse schippert für diese Zeit.
Das wäre überhaupt kein Problem, da können wir gerne mit reinkommen. Also ich habe eben schon überlegt, ob wir es irgendwie noch schaffen, die Seenotrettung vielleicht irgendwo noch mit reinzubringen. Wir sind nur halt jetzt in dem Aufbau ganz weit fortgeschritten und ich müsste morgen noch mal mit dem Architekten reden, ob wir vielleicht da noch irgendwie reinkommen und irgendwas neu belegen können. Also
Da
das
kommt uns
wäre,
vielleicht noch eine Idee. Kommt mal
ja,
gucken.
nee, also vielleicht sollten wir uns da noch mal kurz schließen
Sehr
und drüber
gerne.
reden.
WTF, hier werden Träume wahr. Wirklich. Peter, magst du noch kurz was erzählen?
Ja, gerne. Wer unsere Projekte auch sehen will, einfach auf die Homepage der Uni Trier gehen. Fachbereich 3, alte Geschichte bei Professor Schäfer. Und wir sind momentan auch noch in der Arte-Doku zu sehen mit unserem Projekt, die Flotte der Römer. Da sieht man auch noch mal die ganzen Hintergründe und genau, gerne reinschauen.
Super, vielen Dank. Ja, und Christian, natürlich darfst du gerne auch noch mal sagen, wo genau, wenn Leute jetzt das Geld locker sitzen haben, wo sie das denn hinschicken können und überhaupt.
Das geht am einfachsten mit unserem Spendenlotsen im Netz, seenotretter.de/spenden. Und wer uns noch Fachfragen stellen möchte, kann das auch sehr ge gerne tun. Unsere Kontaktdaten gibt es unter seenotretter.de/presse. Da ist der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und da kann man das, was man vielleicht über die sozialen Medien bei uns nicht los wird, dann auch als E-Mail zu uns schicken.
Perfekt, vielen Dank. Ja, ich danke euch dreien sehr. Ihr habt alle ganz verschiedene Expertise mitgebracht, aber es war mir ein Fest. Es war richtig klasse.
Wir danken
Wir
auch.
wollen niemanden gehen
Ja.
lassen, natürlich ohne unseren eigenen Werbeblock noch. Wir wollen einmal auf den Verein Skeptics mit X am Ende hinweisen. Da sind wir alle aktiv und Mitglied, also zumindest wir vom Stammteam. Genau, dann möchten wir natürlich auf das WTF Festival in Leipzig hinweisen am 7. und 8. Juni im Kupfersaal. Das wird auch sehr, sehr cool. Und natürlich auf unserer Patreon-Seite, patreon.com/WTF-Talk. Also wenn ihr euch entscheiden müsst, spendet an den Seenotretter oder an WTF-Talk, dann eher an die Seenotretter.
Vielen
Aber
Dank.
wenn
Genau.
ihr genug Geld
Ja.
für beides habt, dann auch gerne an uns dann noch dazu.
Und an der Stelle, falls ihr das WTF-Festival sucht, geht einfach auf wtf-leipzig.de. Genau. Das steht übrigens für Wissenschaft trifft Freundschaft, worauf man vielleicht nicht direkt kommt, wenn man eben die Abkürzung liest, für alle, die vielleicht zufällig das erste Mal hier eingeschaltet haben. Jo.
Genau, es ist nicht der What the Fuck-Talk.
Ja.
Und hier kommt jetzt der Explicit Tag auch noch dazu. Ist gern geschehen. Ja, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Am 24. Februar dürfen wir das Thema schon verraten. Wir dürfen. Das Thema wird sein Deutschland, Österreich, USA 2025, Rückblick und Ausblick. Da nehmen wir doch die gute Laune direkt mit.
Ja.
Ja, dann
Okay.
vielen Dank ans Stammteam, vielen Dank an das Team im Hintergrund und vielen Dank an unsere wunderbaren 3 Gäste.
Vielen Dank, alles Gute.
Bis
Danke
dann.
sehr.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.